Servus FC-Fans, vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2018. Wir wünschen euch besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch und nächstes Jahr wird wieder angegriffen und dann werden wir alles besser machen.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die ersten 18 Spiele der Saison sind rum, es ist Winterpause und heute reden wir nochmal über alles, was in dieser Saison passiert ist. Und wir reden zusätzlich über den neuen Trainer Jens Keller und die ersten Spiele, unsere Eindrücke und was wir in der Winterpause auf dem Transfermarkt dringend benötigen. Viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist endlich Winterpause und wir haben es geschafft. Und wie unsere 34 ja gerade schon in unserem Intro so schön gesagt hat, nächstes Jahr wird alles besser. Viel schlechter kann es auch, glaube ich, nicht werden, wenn wir so die Statistiken anschauen. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf zurück. Ja, wir haben uns am Donnerstag nach Weihnachten gedacht, Winterpause, nichts Besseres zu tun. Draußen ist es kalt, es läuft irgendwie auch keine Premier League heute. Läuft Premier League heute? Ich weiß es gar nicht.
Abends.
Okay, es läuft wahrscheinlich auch heute Premier League, weil das muss man ja irgendwie auch ausschlachten können. Deswegen sitzen wir trotzdem hier und reden einfach mal wieder über den FC Ingolstadt. Ich bin wieder mit dem Martin und dem Bene hier.
Servus.
Und die beiden haben richtig Bock auf eine neue Folge Podcast. Und heute haben wir unglaublich viel für euch. Wir haben einen neuen Trainer zu besprechen. Wir haben 4 Spiele zu besprechen und wir haben eigentlich einfach nochmal diese komplette Hinrunde, die wir dieses Jahr hatten, komplett aufzuräumen. Und deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir direkt mit dem schönsten Spiel der letzten 4 anfangen. Und zwar dem Interimsspiel von Petzold. Mit der wahrscheinlich schönsten Ausstellung, die dieser Verein je gesehen hat. Martin, du grinst schon. Was hat dir an der Ausstellung in diesem HSV-Spiel spontan am besten gefallen?
Alles außer Gauss, aber also hätte ich mir nie träumen lassen, dass man so eine Aufstellung tatsächlich in einer realen FC Ingolstadt-Mannschaft irgendwann mal sehen würde. Hat alle meine Erwartungen, die ich an Petzold hatte, noch um Welten übertroffen. Fand ich einfach überragend. Ich glaube, man hat es mir an dem Tag irgendwie angesehen. Ich bin mit einem fetten Grinsen durch das Stadion gelaufen, vor dem Spiel, während dem Spiel, auch nach dem Spiel, nach der Niederlage noch. Für mich einmalig irgendwie, dass sich ein Trainer sowas auch traut, bekannte Spielerpersönlichkeiten irgendwie so zu degradieren und unbekannte Spieler im Endeffekt zu einem Bundesligaspiel zu verhelfen, glaube ich, ist ein Mut, der dem Verein schon sehr, sehr lange gefehlt hat.
Ich weiß auch, also wir sind gleich mit dem Grinsen rumgelaufen. Ich habe die Ausstellung am Handy gesehen und bin einfach nur lachend durch die Wohnung gelaufen. Und meine Freundin hat schon gefragt, was mit mir los ist. Aber es war einfach wirklich die geilste Ausstellung, die ich je gesehen habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da konnte daran liegen, dass er genau wusste, nach dem Spiel ist er endlich mal auf der Bank und es wird Keller kommen, weil das war ja schon fix an diesem Spieltag, dass Keller danach übernimmt. Und dann hat er ja nichts zu verlieren gehabt. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, er sucht sich ein paar aus, den er einfach mal die Chance geben will, da in diesem Bundesliga, zweite Bundesliga-Team zu stehen. Und naja, es waren ein paar dabei, dann okay, ja, die kriegen endlich mal eine Chance, super cool. Dann waren aber auch ein, zwei Spieler dabei, was? Warum? Und mir fällt da eigentlich am spontansten Buntic ein, weil, ich weiß nicht, Fabian Buntic war, glaube ich, der Letzte, den ich irgendwie auf dem Zettel hatte für einen Wechsel in dem Moment. Ich glaube, mich hat Buntic mehr überrascht als Pintides und Krotzke.
Tatsächlich, also bei mir war es schon irgendwie ein bisschen anders. Also ich meine, dass Buntic irgendwie zumindest ja zum Profikader gezählt wird offiziell.
Ja, offiziell.
Daher ist es für ihn irgendwie naheliegender, dass er auch mal irgendwie einen Einsatz bekommt. Aber mich hat dann auch überrascht, dass er auf der Torwartposition wechselt. Aber ich fand die anderen Wechsel genauso kurios.
Es war auf jeden Fall einfach schön zu sehen, vor allem diese Spieler, die einfach niemand auf den Zettel hat, also mit Fintidis und Koske, ist einfach vor allem auch eigentlich aufgegangen. Also ich würde sagen, die ersten 45 Minuten zumindest war das alles sehr gut. Und ich glaube, keiner der Spieler, die jetzt da merkwürdig anmuteten in dieser Mannschaft, haben wirklich auch jetzt schlecht gespielt. Also das Einzige, was ich jetzt vielleicht ein bisschen angreifen könnte, wäre Buntics Mauerstellung zum ersten Tor für den HSV. Aber ansonsten fand ich das eigentlich auch ziemlich aufgegangen, diese Idee. Natürlich jetzt nicht am Ende des, ja, was das Ergebnis angeht, aber zumindest die Idee war jetzt nicht so schlimm, wie es ursprünglich mal auf dem Papier las.
Ja, ja, also diese Mannschaft hat definitiv natürlich irgendwie überperformt und sich in alle Bälle reingehauen, aber ich fühlte mich irgendwie in diesem Spiel schon noch krasser irgendwie als Außenseiter als damals bei dem Spielen in der Allianz Arena gegen Bayern oder so. Also das war für mich irgendwie noch mehr ein Klassenunterschied, als wenn du halt gegen eine Champions-League-Mannschaft spielst. Vielleicht irgendwie, weil ich selber relativ einfach euphorisiert von dieser Mannschaft war und dementsprechend auch diesen Außenseiter-Gedanken irgendwie mehr in mir drin hatte. Aber also, mir kam schon so vor, als war da ein Klassenunterschied zeitweise zu sehen, der sich halt dann nicht in dem Ergebnis wiedergespiegelt hat. Aber du hättest genauso gut zur Halbzeit auch 3-4-0 hinten liegen können.
Die ersten 45 Minuten sahen schon so ein bisschen aus wie Handball. Also, aber andererseits kam mir das auch alles so ein bisschen taktisch gewollt vor. Also wir haben ja die Flügel komplett vernachlässigt, auch in der Defensive. Wir haben uns eigentlich wirklich mit 8 Mann ins Zentrum reingestellt und die Flügelstürmer vom HSV einfach komplett ignoriert. Also die durften gerne den Ball haben, weil Flanken haben sie irgendwie nicht in den Strafraum bekommen. Und wenn, haben wir hinten alles rausgeköpft, weil Kotzke da eigentlich auch ganz gute Figur gemacht hat, bei den Kopfbällen zumindest. Und mir sah das zumindest mal kalkuliert aus, dass wir keinerlei Ballbesitz haben und dass wir einfach nur hinten drin stehen. Also natürlich war ich auch der Meinung, dass wir extrem unterlegen waren, aber wir kamen das jetzt, ging jetzt zu dem Bayern-Spiel damals im Pokal, ja, das war halt wirklich, okay, da konntest du einfach Sekunden zählen, bis du abgeschossen wirst. Und bei dem Ding dachte ich mir, okay, wir haben wenigstens eine Idee, bevor wir abgeschossen werden. Aber am Ende des Tages kommt ja dann auch Fatih Kaya und macht mit 2 genialen Kopfbällen, einen, der gerade noch rausgekratzt wird und einen, der reingeht, das ganze Spiel halt schon eng. Also ich weiß jetzt nicht, ob das verdient gewesen wäre, da jetzt einen Punkt rauszuholen oder sogar mehr, aber es war zumindest alles schön und erfrischend anzuschauen.
Im Bereich des Möglichen, da dann am Ende einen Punkt zu holen mit ein bisschen mehr Spielglück oder so, oder vielleicht am Ende einfach in einen oder anderen Abschluss ein bisschen mehr Konsequenz noch, wäre da auch was drin gewesen. Ich glaube, da hätte Petzold wahrscheinlich selber auch nicht so wirklich damit gerechnet, aber...
Es war aber zumindest, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es zumindest einfach wieder schön anzuschauen. Es hat einfach Spaß gemacht, das anzuschauen, auch wenn du irgendwie unterlegen warst und nicht das Gefühl hast, dass du jetzt unbedingt gewinnst. Aber es hat zumindest wieder Spaß gemacht, das anzuschauen. So ein bisschen eigentlich wie auch das Köln-Spiel damals mit dem ersten Spiel unter Nuri. Da hatte ich zumindest auch das Gefühl, es macht wieder Spaß, auch wenn es jetzt nicht alles funktioniert und alles toll und super ist. Es hat zumindest kurzzeitig ja damals auch Spaß gemacht. Das war dann relativ schnell vorbei. Und bei den Petzold-Spielen hat ja auch einfach wieder Spaß.
Ja, ich muss gestehen, ich konnte das Spiel leider nicht sehen, darum habe ich euch jetzt erstmal ein bisschen reden lassen. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt unterwegs, mir ging es aber ähnlich, dass ich die Aufstellung sehr, sehr überraschend fand. Fand es aber also in dem Moment auch nachvollziehbar, zumindest in einigen Aktionen, weil ja diese Probleme einfach bestanden, intern in der Mannschaft etc. Und dann ist es natürlich oder kann sehr, sehr sinnvoll sein, einfach einen Akzent zu setzen. Und er kommt ja aus der Jugend bzw. aus dem Amateurbereich und kannte natürlich die Spieler auch und hatte da natürlich auch einen Vorteil, den er mit einbringen konnte. Ich habe dann auch noch die Highlights gesehen. Klar war da auch noch eine Kopfballchance von Fatih Kaya, aber ich glaube schon, wie ihr das zusammengefasst habt, also das, so ging es zumindest auch aus den Highlights hervor, dass der HSV überlegen war und dass das dementsprechend dann eine knappe, aber auch verdiente Niederlage war.
Ja, was mir jetzt gerade spontan einfällt, was ich total vergessen habe, ist ja eigentlich das Schönste an dieser kompletten Aufstellung ist, dass wir mal wieder einen anderen Kapitän auf dem Feld hatten. Ich würde ja nicht sagen unerwarteterweise, aber ich habe irgendwann nicht mehr daran geglaubt, dass es jemals wieder passiert. Und mein Hoffnungsträger, Almog Cohen, er ist wieder da, durfte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Und inzwischen ist das ja zur Normalität gereift, was mich persönlich immer noch dazu verleitet, einfach ein breites Grinsen aufzusetzen. Und es ist, ja, also ich meine, wie wir es ja erwartet hatten, ist Cohen halt einfach genau der die Mentalität, die du da als Kapitän brauchst, auch aufs Feld bringt. Auch wenn das bislang alles auch nicht perfekt läuft, auch drumherum immer noch nicht, es ist zumindest eine andere Mentalität am Feld.
Ja, also ich kann mich da auch zu dem, was du gerade gesagt hast, es hat einfach mal wieder Spaß gemacht oder es hat irgendwie der Schanzer-Fanseele ganz gut getan, glaube ich, einfach so einen Kahlschlag auch mal zu haben in dem Spiel, wo du wieder mit neuen Gesichtern irgendwie mitfiebern kannst, die, gegen die du noch nicht so große Vorbehalte oder so hattest, wie das anders. Ich habe extra auch nochmal nachgeschaut, das ist das erste Spiel gewesen seit Februar 2013, dass Marvin Martip aus sportlichen Gründen quasi nicht in der Startelf gestartet hat. Also nur, ich glaube, irgendwie eine kurze Verletzung und eine Sperre oder so war da mal dazwischen. Das sagt natürlich schon einiges, auch wenn man unseren Podcast in den letzten Wochen gehört hat, wie wir nicht, sicherlich nicht wir die Einzigen sind, die gewisse Vorbehalte gegenüber ihnen haben. Und was anderes wollte ich noch sagen zu Kotzke. Er hat mir auch in dem Spiel verdammt gut gefallen, war für mich neben Fadi Kaya auf jeden Fall Man of the Match, aber ist halt auch für mich keine Dauerlösung. Also man hat schon gesehen, dass er halt ja, sehr limitiert in manchen Aktionen einfach über den Kampf gekommen ist, was wahrscheinlich keine Dauerlösung sein kann. Gerade weil man auch irgendwie viel in sozialen Netzwerken irgendwie ist ja der Kotzke, der muss dringend wieder spielen und so. Was, da kommen wir ja sicherlich gleich noch dazu, bei der aktuellen Innenverteidigung sicherlich nicht ausgeschlossen ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der jetzt 28 ist, vor 1,5 Jahren bei Teutonia Watzenborn-Steinberg gespielt hat. Wo? Das ist mir extra aufgeschrieben.
Insofern, in welchem Land liegt das?
Das spielt immerhin Regionalliga, aber...
Okay.
ja, also ich glaube, man sollte da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, dass es eine coole Aktion war, aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal in der Profimannschaft sehen werden. Das ist jetzt mein Gefühl.
Ja, ich muss dazu sagen, ich fand das extrem erfrischend, wie er gespielt hat. Auch, ich habe es auch so gesehen, dass er ist schon relativ statisch, auch in seinen Bewegungsabläufen, aber er ist halt physisch, extrem physisch stark und hat jetzt nicht so ein beschissenes Timing und so ein beschissenes Stellungsspiel wie der Rest der Innenverteidigung, die wir haben. Also das hat ihm dann schon irgendwie geholfen. Er ist natürlich jetzt nicht der junge, aufstrebende Spieler, der uns da jetzt in die Bundesliga führt, aber das war schon besser als das, was wir bisher in der Saison gesehen haben. Und ja, von mir aus auch keine Dauerlösung, wenn du sagst, wir wollen wieder oben mitspielen. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass in der aktuellen Situation und sowohl sportlich als auch von dem, was wir da so im Kader rumlaufen haben in der Innenverteidigung, wäre das für mich schon definitiv eine Alternative. Also natürlich kannst du jetzt was kaufen, was Neues, was Frisches. Aber wenn ich mit dem Spielerpotenzial spielen muss, das ich gerade habe, dann ist das eigentlich schon jemand für dich.
So, ja, da kommen wir ja später dann wahrscheinlich auch noch drauf. Aber du brauchst Leute, die sich mit der Situation und dem Verein identifizieren. Das kaufe ich ihm definitiv ab.
Ja, vor allem ist es immer dieses, okay, junge, hungrige Spieler ist vielleicht da jetzt das Falsche, aber ist zumindest ein hungriger Spieler, dass er einfach gesehen hat, Bock drauf. Die hatten alle, die da jetzt endlich mal in dieser Mannschaft spielen durften, die hatten halt alle Bock drauf, das auch zu tun. Natürlich kann sich das auch dann wieder einfahren, wenn die dann 10 Spiele in Folge verlieren, dann ganz genauso gut sein, dass auch die Spieler dann wieder gleich ein Scheiß spielen wie der Rest. Das muss man halt auch nochmal fairnesshalber sagen. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass jetzt auch unser Keller mehr nochmal von diesem Petzold auf dem Feld steht und nicht nur einmal Kohn. Ja, sollen wir eigentlich dann direkt wahrscheinlich zu Keller weitergehen, oder? Weil wir haben ja.
Ich glaube, wir können festhalten, Roberto Petzold ist für uns der Mann des Jahres.
Petzold, Legende. Für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, immer wenn es eine geile Aufstellung gibt, werde ich darauf zurückkommen. Dass sie zwar geil ist, aber nicht so geil wie die von Roberto Petzold damals. Nee, genau. Dann war ja klar, vor dem Spiel schon, dass Jens Keller die Mannschaft übernimmt und direkt einen Tag nach dem Spiel gegen den HSV mit der Profimannschaft ins Training einsteigt. Wir haben ein bisschen vorher schon über Jens Keller geredet gehabt. Brauchen wir jetzt, denke ich, jetzt nicht nochmal damit anfangen, wie wir uns davor gefühlt hatten. Wir haben eigentlich ja, weit und breit versucht, das irgendwie aufzuräumen, ob er jetzt der Richtige ist oder nicht. Jetzt lass uns erstmal drüber reden, wie waren jetzt denn wirklich die ersten 3 Spiele unter Keller. Und dann sind wir mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt gestartet. Ja, wie seht ihr das Auswärtsspiel in Darmstadt?
Ja, das zum einen ist das, oder ist Jens Keller erstmal zum 4-2-3-1 zurückgekehrt, also wieder ein bisschen zu den Wurzeln oder zu einem klassischen System, in Anführungszeichen, nachdem, ja, wie ihr gesagt habt, Petzold die Mannschaft sehr durcheinander gewirbelt hatte, hat er auch zum Beispiel wieder Lescano von Anfang an spielen lassen. Und das Spiel selber ist er dann sehr, sehr gut gestartet, direkt, also besser kann es ja nicht laufen. Mit dem Elfer gleich in der ersten Minute, der für mich ein Elfer war, muss ich gestehen, weil es da auch Diskussionen gab, dann mit dem zweiten Elfer, zu dem wir noch kommen, also ob jetzt beide keine Elfer waren etc. Für mich war es ein Elfer. Und das Spiel ist natürlich dann optimal gelaufen. Du führst 1-0 auswärts das sollte dir Selbstvertrauen geben. Du kannst dich ein bisschen auch auf die defensive Stabilität mehr fokussieren und dann eben auf Konter lauern. Das hat in Teilen des Spiels relativ vernünftig geklappt, aber in der zweiten Halbzeit, speziell nach der gelb-roten Karte von Röcker, hat man dann schon gespürt, dass der Druck größer wird und dass nach vorne immer weniger kam vom FC im Sinne von Entlastungsangriffen und dass das noch eine sehr, sehr schwierige Schlussphase werden wird. Und dann kam leider, wie es in Anführungszeichen sich ein bisschen angebahnt hat, der Ausgleich zum 1:1. Aber wie der Ausgleich gefallen ist, war natürlich schon sehr, sehr bitter, weil für mich ist das nie und nie im Leben ein Elfer. Also das ist eine Schwalbe, eine glasklare Schwalbe für mich. Und dass der Ausgleich dann in der Situation so blöd fällt, ist dann einfach schon relativ bitter. Gerade da man vielleicht mit etwas Glück die letzten 10 Minuten dann auch noch über die Bühne bekommen hätte und dann vielleicht gleich mal mit einem Auswärtssieg in Darmstadt startet und das dann natürlich ein ganz anderer positiver Effekt ist.
Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, Darmstadt war an dem Tag auch nicht überragend stark. Also ich glaube auch, ich hätte ihn jetzt, oder ich bin da bei Keller, dass die wahrscheinlich in diesen 10 Minuten dann auch nicht unbedingt mehr ein Tor aus dem Spiel rausgeschossen hätten. Also da fand ich zumindest die Abwehr so solide, dass sie das, glaube ich, über die Zeit gebracht hätte. So in der Entstehung ist der Ausgleich halt sehr, sehr glücklich für Darmstadt, einfach was den Elfer angeht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm da irgendwie eine Schwalbe vorwürfe, für mich rutschte irgendwie einfach blöd auf den Ball aus. Aber es ist natürlich halt auch, gerade mit der Geschichte, dass er das vor einem halben Jahr schon mal irgendwie gegen uns gemacht hat, natürlich ziemlich ärgerlich. Aber unterm Strich musst du auch mit dem 1:1 leben, glaube ich, weil, ja, also ein bisschen Unterzahl gegen auswärts. Insofern wäre da auch ein Sieg nicht vollends verdient gewesen. Insofern, ja, also zu Röcher möchte ich noch sagen, mehr als unnötig, sowohl das Spiel als auch die Karte.
Also ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen kritischer eigentlich, also eigentlich viel kritischer, weil ich in dem Moment, in dem die gelb-rote Karte gefallen ist, war ich mir sicher, wir verlieren das Ding. Wir sind dann hinten irgendwie rumgestrauchelt wie die letzten Idioten und auch wenn Darmstadt nicht gut war, fand ich das schon nicht so toll dahin. Und dieser Elfmeter, den wir kriegen, natürlich war das kein Elfmeter. Und ich sehe es eigentlich auch so, dass das weniger Schwalbe war und mehr Unfall. Also dass er irgendwie versucht, den Ball zu ziehen und dann drüber fällt. Aber du musst in der Situation den Ball klären. Der Ball läuft 30 Sekunden durch deinen 16er durch. Den musst du schon längst geklärt haben. Also wenn du richtig verteidigen würdest, würde der Elfmeter nie kommen, auch wenn es natürlich kein richtiger ist. Und ich sehe das Ganze halt nicht als Ausrede. Natürlich ist das kein Elfmeter und ich bin halt auch der Meinung, dieses Videobeweis, bla bla bla, finde ich alles total beknackt. Du musst dir das selber ankreiden, du musst in dieser Situation den Ball schon längst geklärt haben. Das kann nicht sein, dass sie den Ball über 3 Stationen in einem 16er hin und her spielen, auch wenn die nicht gefährlich werden in dem Moment, musst du zusehen, dass der Ball wegkommt. Und deswegen finde ich das schon, dass du dir den Elfmeter selber ankreiden musst und ich war mir eigentlich sicher, dass wir das Spiel verlieren.
Und ab dem 1:1 war ich mir auch sicher, dass wir es verlieren.
Ja, und ich muss halt auch zusätzlich sagen, dass ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Spiel außer dem Elfmeter aufs Tor geschossen haben. Also ich finde selbst den Punkt schmeichelhaft, auch wenn Darmstadt nicht gut war. Ich fand dieses komplette Spiel eigentlich ziemlich kacke. Also ich fand uns da ziemlich schlecht, wir haben einfach gar nichts gemacht. Und eigentlich, ich finde am schönsten fast das Ganze zusammen, wie Robert Leivers war das Interview danach, der dann gesagt hat, wir gehen verdient 1:0 in Führung. Ja, ich glaube, genauso gut kann man super zusammenfügen, weil das Spiel ging 20 Sekunden lang, bis der Elfmeter gepfiffen wurde und wir dann 1:0 in Führung gegangen sind. Also von mir aus haben wir uns 20 Sekunden die Führung verdient und dann 90 Minuten gehofft, dass nichts passiert. Und dann kommt natürlich Röcher, der in der unnötigsten Situation einfach den Gegner fällt und es war überhaupt nicht diskutabel, wir diskutieren auch drüber. Es war gelb-rot, fertig, froh sein, dass er dafür nicht noch gleich glatt rot kriegt, weil er den Gegner von hinten die Beine tritt. Und das ist ein Bärendienst nach dem anderen. Dieses Spiel von mir aus, eigentlich war es für mich 0-0, weil beide Mannschaften ziemlich kacke waren. Aber wir versauen es uns halt auch da irgendwie selber, dass du selbst gegen die schlechtesten Mannschaften nichts auf die Kette kriegst.
Ja, ich finde es halt insofern legitim, dass du, wenn du so lange nicht 0-0 gespielt hast und früh in Führung gehst, erstmal den Fokus auf die Abwehrarbeit legst, gerade in einem Auswärtsspiel.
Ja, aber wenn du 90 Minuten mit einer Führung spielst, dann musst du doch irgendwann mal zu einer Kontersituation kommen.
Ja, eben, also das hat mir eben dann auch in der zweiten Halbzeit sehr sehr gefehlt. Klar, in Unterzahl ist es dann natürlich noch schwieriger.
Dann ja klar, dann ist klar, wenn es einfach an dem Punkt, an dem Unterzahl ist, dann ist, dass wir da keinen Torschuss mehr machen, verstehe ich, aber vorher, boah.
Genau, aber davor willst du auch erstmal bis in die Schlussphase kommen, um dann den Konter vielleicht zu setzen. Du kannst drehen und wenden, wie du willst.
Also ich sag mal so, ich bin mit dem Punkt zufrieden und finde ihn eigentlich glücklich.
Also da will ich dann doch nochmal einhaken. Ich finde es alles in allem ein verdientes 1:1. Also der Punkt geht für mich in Ordnung. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie ihr, weil einfach, man muss auch bedenken, dass das eine Woche davor noch eine komplett andere Mannschaft gegen den HSV, wie wir schon.
Ja, die aber besser gespielt hat.
Ja, auf dem Spielfeld stand, dann kommt ein neuer Trainer und dann mit einer komplett veränderten Mannschaft, dass dann im ersten Spiel keine kompletten Wunderdinge zu erwarten sind, ist für mich ja auch klar. Und vor allem, wenn du dann eben, ich glaube, 65. Minute war es circa, wenn du dann die letzten 25 bis inklusive Nachspielzeit 30 Minuten in Unterzahl spielst, dass dann irgendwann auch gefährliche Situationen vermehrt kommen, wenn gerade eine Mannschaft mit der Historie am Start ist, dann, das ist dann für mich auch irgendwie klar. Deswegen sehe ich das erste Spiel jetzt nicht so kritisch. Also das war ein Punkt, der geht in Ordnung und mehr aber auch nicht. Also dass natürlich in einigen Kontersituationen viel zu wenig kam, beziehungsweise die viel zu wenig ausgespielt wurden und auch viel zu wenig Entlastung dann da war und man sich deswegen auch vermehrt Situationen in der eigenen Hälfte, die auch gefährlich werden können, selber zuzuschreiben hat. Klar, vollkommen klar. Aber dass ein Trainer nach einem Spiel und ein paar Tagen Trainingsarbeit nicht komplett eine defensive Stabilität herstellen kann, die in der ganzen Hinrunde ansonsten überhaupt fast nie gegeben war, das muss man halt auch in Relation sehen.
Wobei ich im Verhältnis dazu die HSV-Abwehr, also die Abwehr gegen den HSV schon stabiler fand. Also wir haben da ja auch nur hinten reingestellt und nichts getan. Aber wir haben es halt so dermaßen konsequent getan, uns hinten reinzustellen und nichts zu tun, dass auch, ich meine, das Gegentor fällt durch einen Freistoß, das erste, das zweite, was war das zweite?
Kimba.
Das zweite war Kimba, ja. Also eigentlich fand ich das relativ stabil gegen den HSV. Deswegen fand ich es halt auch komisch, dass Keller dann eigentlich seinem ersten Spiel so einen krassen Schnitt macht und dann diese ganzen jungen Spieler, die nicht mal mehr im Kader hat. Also klar, er muss jetzt nicht Vatikaya und Pedido spielen lassen, aber dass er sie nicht mal mehr mitnimmt, das finde ich halt schon eigentlich, also ich weiß nicht, entweder er ist unglaublich überzeugt schon von seinen ersten Eindrücken gewesen oder es ist so ein bisschen, ja, so ein Anflug von Arroganz, dass man nicht sagt, okay, ich mache jetzt nicht das, was mein Interimstrainer, der da mal kurz ein Spiel gemacht hat, mir hingelegt hat, sondern ich mache jetzt doch wieder alles anders, wie ich will und schmeiße alle wieder raus, die vorher gespielt haben. Ich sehe den Sinn da nicht. Also ich weiß nicht, warum ich Kotzke, Kaya, wer noch irgendwie da nicht mehr gespielt, der Kotzke, Tal, Pintides, dass ich, klar, da spielen die nicht alle drei wieder dann im nächsten Spiel in der Startelf, aber dass sie nicht mehr im Kader stehen.
Also ich war auch überrascht, dass Buntic der Einzige ist, der irgendwie quasi von diesem Spiel dann profitiert hat.
Der Einzige, der eigentlich einen Fehler gemacht hat in seinem ersten Spiel.
Also gerade Kaya hätte ich schon erwartet, dass er zumindest irgendwie als Joker dann in einem der drei Spiele auf der Bank ist. Das war jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob er ihn da so ein bisschen auf den Boden zurückholt und ihn nicht mit zu viel Druck. Aber
ja, das ist also ja auch ein Bankplatz.
Für mich ist es nicht nachvollziehbar und ich finde es aus meiner Fansicht heraus ziemlich schade. Ich meine, am Ende entscheidet der Trainer, wen er aufstellt, aber ich glaube, gerade im Bankplatz für so einen Spieler kannst du halt eigentlich nichts falsch machen.
Ja, vor allem, er geht halt wirklich eigentlich wieder direkt zu dem zurück, mit dem wir am Anfang der Saison keine wirklichen Erfolge hatten. Mit diesen 4-2-3-1, Lescano vorne rein und das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass der Matip nicht spielt. Ansonsten ist es doch so im Endeffekt das, was unter Leite am Anfang, zumindest von Aufstellungsseite, war.
Ja, aber da müsst ihr ja wieder auch die andere Perspektive sehen. Trainer kommt neu zu einem Verein, hat natürlich seine Vorstellung, wie er spielen lassen will, und dass man dann jetzt zu dem System wieder zurückkommt, das am Anfang der Hinrunde nicht funktioniert hat unter Leite, das ist dann für mich der falsche Vergleich, weil also er macht sich ein unabhängiges Bild natürlich in wenigen Tagen und versucht ja eine Mannschaft aufzustellen, die seinen Vorstellungen am meisten entspricht und mit der er glaubt, dass er sehr wahrscheinlich oder Erfolg haben wird, beziehungsweise was die höchste Wahrscheinlichkeit hergibt, dass man erfolgreich ist. Und deswegen finde ich das schon dann nachvollziehbar. Von Buntic war ich auch sehr, sehr überrascht, weil er der quasi bis dahin nie eine Rolle gespielt hat. Also klar, wie Martin sagte, er war immer im Profikader, aber immer als dritter Torhüter und hat jetzt nie Spiele gemacht in diesen Jahren. beziehungsweise stand mal zur Debatte und dann hat Petzold quasi den spielen lassen und das wurde dann übernommen. Das fand ich dann schon wieder sehr, sehr interessant. Deswegen, dass man vielleicht Kaya, der ein relativ gutes Spiel gemacht hat, zumindest was man aus den Highlights gesehen hat und die Chance noch hatte, das Tor gemacht hat, dass man den dann nicht mitnimmt, das finde ich wieder eher interessant. Andererseits sind natürlich auch offensiv gerade einige Möglichkeiten. Und im 4-2-3-1 spielt man eh nur mit einem Stürmer. Da sind dann die Plätze auch eng besetzt.
Ja, okay. Das eine, was ich gerne noch dazu fügen möchte, ist, dass ich dieses Argument der wenigen Tage eigentlich nicht wirklich zählen lasse. Der Typ ist gefühlt bei uns seit anderthalb Jahren im Gespräch. Der war jetzt bei 3 Trainerwechseln jedes Mal in der engeren Auswahl. Der saß ein paar Mal bei uns auf der Tribüne. Also man kann mir nicht erzählen, dass er den Kader nicht zumindest schon ein paar Mal gesehen hat und sich auch vorher schon ein paar Spiele dieses Vereins angeschaut hat. Also es ist jetzt nicht so, als würde der wie Nuri wie die Jungfrau zum Kinde kommen und plötzlich so eine Profimannschaft trainieren müssen, die er vorher nicht gesehen hat. Also ich unterstelle ihm mal, dass er schon ein paar von den Spielern vorher spielen sehen hat.
Vor auch allem hast du halt mittlerweile auch nicht mehr die Zeit zu sagen, ich muss mich jetzt erstmal 3 Spiele eingewöhnen. Dafür ist die Situation einfach zu brisant. Also ja, das mag irgendwie sein, dass klar nicht am ersten Spiel alle Spieler die Spielidee schon verinnerlicht haben. Aber wir haben dafür einfach schlichtweg keine Zeit mehr, jetzt monatelang irgendwie Ideen zu verinnerlichen. Es muss jetzt.
Ja, jetzt nochmal Winterpause.
Her. Jetzt genau. Oder jetzt hätten die Punkte hergemusst, weil sie kamen ja nicht. Also, das ist das Problem.
Dass man also natürlich in der Situation unbedingt Punkte braucht und auch nicht mehr so lange Zeit hat, ist auch vollkommen klar. Aber ihr müsst ja auch die andere Perspektive sehen. Die ganze Hinrunde wurde nicht zu Null gespielt. Und dann soll man es mal im ersten Spiel nach einem neuen Trainerwechsel mit 25 Minuten in Unterzahl zu Null spielen. Das finde ich dann ein bisschen. Also,
ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man Kaya nicht mitnimmt. Also ich meine, wenn ich hinten nicht stabil bin, heißt ja nicht, dass ich jetzt den einzigen Stürmer... Ganz ehrlich, wir haben, ich weiß nicht, ich glaube Darmstadt war vor dem Kaya-Tor das letzte Spiel, nicht Darmstadt, was denn? Aue war vor dem Kaya-Tor das letzte Spiel, in dem wir ein Stürmer-Tor hatten. Aus dem Spiel raus. Ich weiß nicht, wann wir, also welcher Stürmer hat denn zwischendurch mal getroffen? Außer wir sagen, Kittel ist ein Stürmer, aber das ist für mich immer noch kein Stürmer.
Ja, aber das Tor war ja auch nicht aus dem Spiel raus, das war noch eine Standardsituation.
Ja, aber das ist zumindest ein Stürmertor.
Ja, natürlich, aber das finde ich.
Es war kein Elfmeter und es war zumindest mal ein Stürmer, der seinen Kopfball da reingemacht hat. Ich meine, wenn der Kutschke so hoch springen könnte wie der Kaya, dann hätte man keine Probleme.
Ja, aber es hat auch Lescano gespielt. Also das ist.
Ja, der kann gar nicht springen, der kann nur fallen. Also ganz, ja, das ist schon, ich verstehe das schon alles und das alles mit dem Defensiv, dass man da jetzt mal stabil stehen will, bla blub. Aber das ist ja kein Grund, den einzigen Stürmer, der überzeugend gespielt hat in der kompletten Runde, weil er, auch wenn er nur ein Spiel hatte, dass man den nicht mitnimmt. Aber okay, das muss er selber wissen.
Also ich meine, also das ist ja der eine Personalie und da sich jetzt zu sehr daran aufzuhängen, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also klar.
Nein, ich hab da noch mehr Personalien aber auf Lager. Ich hätte auch den Kotzke wieder mitgenommen. Ich hänge mich auch gern gleich wieder am 4-2-3-1 mit Lescano in der Spitze auf. Da haben wir irgendwie schon 3 Podcast-Folgen von, deswegen wollte ich das eigentlich nicht machen. Okay, lassen wir Darmstadt. Heidenheim, zu Hause. Das nächste extrem gute Spiel, was wirklich Spaß gemacht hat anzuschauen. Ja, wie viele Zuschauer hatten wir? 7, 6,5?
Ich wollte nochmal nachschauen, ich glaube offiziell 6,9 sogar nur.
6,9, ist gut. Also da, ja, der Vorteil ist natürlich, wenn es kalt ist, hat man viel Platz im Block hin und her zu laufen, dass es dann auch wieder warm wird.
Und, ja, und 6, dabei den Kopf zu schütteln. Ja.
Ja, und es mussten zumindest nur 6.900 Zuschauer dieses Spiel anschauen. Wie sind wir überhaupt in Führung gegangen? Sind wir in Führung gegangen? Ich kann es dir ja, schon wieder gar nicht mehr sagen.
Lescano.
Ach, Lescano.
Angespielt von Gauss.
Der von dir nicht gewollte Lescano im 4-2-3-1 hat in einer relativ starken Leistung das 1-0 gemacht.
Ja, er hat mal das Tor getroffen. Das ist eine wirklich starke Leistung für Lescano. Nee, das Tor war halt endlich hat er es mal gemacht. Also das war halt einfach ein Ding, das du in seiner Klasse machen musst. Und das hat er nie gemacht. Und diesmal hat er es endlich gemacht. Und das ist halt so ein bisschen die Hoffnung, dass er das jetzt auch noch ein paar Mal macht. Aber war das Spiel von Gauss oder war es von Leipertz?
Nee, das war von Gauss. Also es war meines Erachtens eine ganz gute Balleroberung einfach durch ja, schönes Gegenpressing.
Ach, von Ottavio. War das, wo er den Ball im 16er abgefangen hat? Ich kann mich echt gar nicht mehr daran erinnern. Die Spiele verschwimmen in meinem Kopf, die sind alle derselbe Kack.
Also zum einen, also der Pass kam von Gauss, man muss aber auch sagen, also es wurde sehr gut nachgesetzt, das ja, aber war natürlich auch ein Riesenfehler von der Heidenheimer Abwehr, der, ich weiß nicht mehr den Spieler, aber da kommt ein Rückpass in den eigenen 16er, zu einem Spieler, der eigentlich nicht viel Zeit hat und komplett unter Druck ist und dann wurde nachgesetzt und der Ball erobert und kam der Querpass von Gauss und Lescano hat sich mit einer sehr, sehr guten Körpertäuschung sauber ausgedreht und sich den einen Meter Vorteil verschafft, den man braucht und dann ein sehr gutes Tor ins lange Eck geschossen, wo der Torwart auch keine Chance hatte. Das fand ich eine richtig schöne Einzelleistung. Und klar, wie du sagst, von einem Spieler wie Lescano erwartet man das noch deutlich
häufiger. Ja, auch von der ganzen Mannschaft erwarte ich das häufiger, dass solche Tore erzwungen werden. Ich meine, natürlich geht da ein Fehler von der Heidenheimer Mannschaft voraus, aber damit musst du in der zweiten Liga einfach auch rechnen. Da macht jede Abwehr Fehler, nicht nur unsere, sondern...
Aber du musst ja auch erzwingen.
Genau, wenn du die erzwingst. Und wann haben wir denn das letzte Mal wirklich so einen Fehler erzwungen? Da fällt mir spontan kein einziges Tor ein. Und jetzt haben wir halt mal eins geschossen, aber es reicht halt dann auch nicht unbedingt zum Sieg, wenn du dann hinten wieder mehrere Fehler noch machst. Beziehungsweise eine unterirdische zweite Halbzeit im Endeffekt ablieferst.
Das war, nochmal, dieses Tor war echt wirklich einfach mal, ich würde sagen, das ist eine gute Einzelleistung. Ich fand, das waren einfach drei Spieler, die das in dem Moment einfach richtig gut gemacht haben, so wie sie es aber halt eigentlich immer machen sollten. Es ist, Ottavio geht halt auf den Heidenheimer drauf, der keine Zeit hat, diesen Ball zu verarbeiten und erzwingt halt in dem Moment dann auch den Fehler. Dann hat er natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball so an ihm hängen bleibt, dass er den auch noch weiterspielen kann. Und Gauss spielt dann wirklich einfach mal einen klaren, sauberen Pass ohne Schnörkel da, wo er hin muss, und Lescano macht das. So stelle ich mir das eigentlich immer vor. So, vor allem, weil du immer siehst, gegen was wir für Mannschaften spielen, die ja wirklich nicht gut sind. Auch Darmstadt ist ja sowas nicht gut gegen. Auch Darmstadt hättest du Fehler erzwingen können ohne Ende, aber du tust es einfach nicht. Und da hast du einfach mal gemerkt, ja, die sind halt nicht so sattelfest. Da muss man einfach ordentlich pressen.
Um nochmal auf das Tor zurückzukommen, ist halt auch jetzt mal ein Anspiel wieder auf Lescano mit dem Rücken zum Tor, was wahrscheinlich auf 95% der Anspiele auf Lescano irgendwie zutrifft. Nur ist er halt mal einfach so nah am Tor, dass er sich auch selbst drehen kann und abschließen kann, wenn er schon keinen Sturmpartner in dem System hat. Ja, und im Normalfall wird Lescano eben 20 Meter weiter vorne angespielt und kommt in eine ähnliche Situation, nach der er sich aber halt nicht einfach drehen kann und schießen. Das ist doch das eigentliche Problem.
Ja, das ist das Problem wieder dieses Lescano ohne Sturmpartner-Spiels. Drehen wir uns wieder nur im Kreis. Also das war ja diesmal, das war halt einfach, weil es kein normaler Spielaufbau war, hat es funktioniert, weil halt zwei andere Spieler auf seiner Höhe waren. Und die waren interessanterweise der Linksverteidiger Gauss und der, ja, was ist das inzwischen, unser System ist linkes Mittelfeld, Flügel ist es noch nicht. Oder doch, es ist linker Flügel eigentlich, Ottavio. Also das waren halt zwei Spieler auf seiner Höhe und deswegen hat es funktioniert. Ottavio war sogar tiefer als er. Aber da kommen wir halt in den Thema zurück. Muss Lescano alleine ganz vorne spielen. Aber ich erspare euch das. Gut. Und dann bringen wir natürlich auch dieses Spiel nicht über die Runden. Aber auch das war ja natürlich, ganz ehrlich, du spielst jetzt 1-1. Aber ich habe auch keinen Sieg verdient. Dieses Spiel auch wieder nicht. Wir verdienen uns. Ich hätte halt echt gerne mal wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, ah Mann. Da hätten wir jetzt echt mal den Sieg verdient.
Da kommt halt dann auch der Bruch für mich mit der Auswechslung von Cohen, der sehr, sehr stark gelb-rot gefährdet war. Ich glaube, Kicker hat geschrieben, dass er für das Foul eigentlich nicht gelb, sondern glattrot hätte sehen müssen. Okay. Ich habe jetzt auch keine Wiederholung zu dem Foul an sich gesehen, aber wenn das der Kicker schreibt, dann wird da grundsätzlich schon was dran sein. Insofern, gut, wird er halt dann zur Halbzeit ausgewechselt. Ich glaube, Schröck kommt zurück zum ersten Mal nach Verletzung. Und ja, das hat... Meines Erachtens ist das Spiel komplett zerstört. Nicht jetzt an der Personalie Schröck festzumachen, aber einfach das Fehlen von Cohen aus meiner Sicht.
Stabilität war komplett raus.
Also die erste Halbzeit war okay. völlig passiv, in keine Räume mehr gekommen, nicht in den Zweikampf gekommen, aber trotzdem irgendwie hochgestanden, irgendwie mit einem hohen Ball irgendwie dreimal ausgespielt worden. Ich meine, Tomalla schießt ja auch noch aus einem halben Meter am Tor vorbei. Dass das noch nicht der Ausgleich war, ist ja lachhaft. Und dann passiert da eben 5 Minuten später, also ja, auch wieder gegen eine Heidenheimer Mannschaft, die irgendwie auf ihre beiden besten Spieler verzichten musste. Ja, dann bleibt halt am Ende nur die Frage, gegen wen du dann gewinnen willst, wenn nicht gegen die.
Also was ich im Vergleich zu euch jetzt das letzte Spiel gegen Darmstadt nicht so kritisch sehen, muss ich dann natürlich sagen, also das habe ich extrem kritisch gesehen, dass du nach dem 1-0 zu Hause, wie du sagst, gegen Heidenheim, also unter anderem ohne Schnatterer spielt, dass du dann mit der Führung im Rücken so passiv wirst und solche Räume öffnest, das ist ja Wahnsinn. Und vor allem dann, wie du auch schon gesagt hast, dann kommt teilweise ein langer Ball, eine Kopfballverlängerung und dann ich weiß nicht, ob das vor dem 1-1 geplant war, auf Abseits zu spielen oder was auch immer, und dann einfach so Räume frei und es geht einfach viel zu einfach in zweiter Station, dass man wirklich gefährlich vor das FCI-Tor kommt. Und wie du schon sagst, also das hat sich spätestens ab der 60. Minute komplett angedeutet, was die für hundertprozentige Chancen hatten und wie gesagt nicht genutzt haben. Also das war ja dann schon fast klar, dass in den nächsten 2-3 Minuten, wenn alles normal läuft, irgendwie dann 1-1 fällt. Und das ist für mich wirklich das Erschreckende, weil da führe ich 1-0, habe es selber komplett in der Hand und werde dann so passiv, beziehungsweise habe dann solche Lücken in meiner Verteidigung. Da wird es einfach super, super schwer, in der zweiten Liga einen Sieg überhaupt einzufahren. Weil nämlich, ja, also auch wenn teilweise die Fehler nicht sofort bestraft werden, gibt es dann doch auch Mannschaften, die einfach vernünftige Offensivakteure haben und solche Situationen dann vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim dritten oder vierten Mal ausnutzen.
Ich würde da, also zusammengefasst ist ja, für die erste Halbzeit war schon ja, passabel. Dann geht Krohn runter und er muss ihn runternehmen, weil das war, er wurde vorher schon heftigst ermahnt vom Schiedsrichter bei einem halbtaktischen Foul. Also der wäre beim nächsten grenzwertigen Ding runtergegangen. Deswegen, er muss ihn runternehmen, da hilft es halt einfach irgendwo nichts. Das muss sich dann auch Krohn irgendwo ankreiden lassen. Das ist das, da fällt er vielleicht einfach noch ein Muster zurück, das er in der ersten Saison bei uns damals hatte, dass er einfach unnötige Karten sich abholt. Und spätestens jetzt wird es halt gefährlich, wenn der Stabilisator der Mannschaft sich da unnötige Karten holen, weil meines Erachtens war diese Fouls, die er gemacht hat, alle nicht unbedingt ja, lebenswichtig. Und das hat uns irgendwo am Ende des Tages schon so viel gekostet, dass man das nicht in Serienproduktion laufen lassen sollte, dass er sich jedes Mal jetzt dann auswechseln lassen muss, außer er ist verletzt, kann er gerne machen. Ja, auf was ich da gerne hinaus wollte, eigentlich ist dann so ein bisschen die Pressekonferenz danach und die Interviews danach, weil, ganz ehrlich, wir sind uns ja einig, diese zweite Halbzeit war eine Frechheit, wieder mal. Und dann wird dann in diesen Interviews danach dann wieder dieses ewige, ja, auf der ersten Halbzeit kann man aufbauen, geredet von allen Seiten. Ich meine, das ist doch nicht euer Ernst. Auch beim Keller habe ich mir erst gehofft, dass es jetzt endlich mal derjenige ist, der da auch irgendwann mal draufhaut, notfalls. Und auch da wird dann wieder, ja, die zweite Halbzeit war zwar irgendwie kacke, aber auf der Art und Weise der ersten Halbzeit, darauf können wir aufbauen. Ich kann das nicht mehr hören. Wie du vorher, wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. Wir haben keine Zeit, jetzt noch auf irgendwelchen kleinen Fortschritten aufzubauen. Das muss ja dann einfach mal Tacheles geredet werden, wenn es kacke war. Das wurde dann nach dem nächsten Spiel getan, mehr oder weniger. Aber nach dem Spiel denke ich mir, okay, natürlich ist es ein zweites Spiel. Natürlich will er nicht jetzt schon wieder sagen, es war alles blöd, aber es war halt scheiße. Und da ist nicht die erste Halbzeit kleine Schritte in irgendwas. Ich finde auch zwei Aussagen, die mir da irgendwie hängen geblieben sind. Das ist einerseits irgendwie, dass Gauss scheinbar irgendwie gegenüber der Presse gesagt hat, da fehlt uns dann auch einfach die Qualität. Das finde ich beachtlich von dem Spieler, der gespielt hat, zu sagen, das war nicht irgendwie einstellungsmäßig, sondern das war einfach die Qualität, die uns gefehlt hat, ein 1-0 zu Hause gegen Heidenheim über die Zeit zu bringen. Das kann man mal so stehen lassen. Mhm. Und Keller, der dann auch irgendwie gesagt hat, ja, die Mannschaft hat Angst davor zu gewinnen. Ich weiß nicht, was er damit konkret irgendwie aussagen wollte. Wahrscheinlich einfach, dass ja, so ein bisschen das Selbstvertrauen oder so fehlt, was natürlich logisch ist, aber ich fand die Formulierung auch irgendwie ein bisschen.
Ja, hätte ja, glaube ich, am anderen das mal immer gesagt, es fängt an dem Punkt an, dass sie Angst haben, wenn sie etwas haben, was sie verlieren können. Also sobald du dir halt die Führung hast, ist halt die Angst, davor hast du nichts zu verlieren und in dem Moment, in dem du die Führung hast, hast du halt Angst, was zu verlieren. Ich denke, dass es halt einfach so dieselbe Idee ist, aber ja, dieses Gauss-Ding ist natürlich schon interessant, vor allem, weil Gauss war jetzt ganz gut in den Spielen. Wenn mich vor der Saison einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, wenn irgendwo Qualität fehlt, dann ist auf der Position Gauss. Aber auch darauf, ich glaube, wurde Keller nicht da auch nochmal angesprochen auf dieses Interview? Ich glaube schon, oder dann hat das Keller ja irgendwie.
Das dementiert auf jeden Fall. Ja.
Dementiert, also wird ja auch gesagt. Gauss hat gesagt, uns fehlt da die Qualität und hat Keller gesagt, nee, das würde ich nicht sagen, die Qualität ist durchaus da, aber es ist einfach ja, so teammäßig auch irgendwie schwierig. Ja. Derby. Na? Endlich wieder Derby.
muss das sein.
Damit haben wir das jetzt auch Gott sei Dank rum für diese Saison. Das ist gar praktisch, wenn man da zwei Stück gleich am 1. und am 18. Spieltag hat. Dann müssen wir uns das nächstes Jahr erstmal nicht mehr geben, weil wenn wir absteigen, müssen wir uns das erst recht gar nicht mehr geben. Ja, Regensburg. Alle haben, glaube ich, irgendwie erwartet, dass sie 1-0 in Führung gehen und dann am Ende des Tages 3-4-5-1 verlieren, wie gefühlt die letzten 27 Mal gegen Regensburg. Aber es kam anders. Und wir kamen nach 20, 25 Minuten. Ja, wie viel war das? Also wir gingen auf jeden Fall irgendwie wieder mit einem unglaublich komischen Tor aus dem Nichts mit einem hohen Ball und einem Kopfball 1-0 in Rückstand.
Ja, also dieses Mal haben wir nicht mal mehr geschafft, dass wir selbst gegen Regensburg in Führung gehen, was wir sonst zumindest noch hinbekommen haben. Ja, wurde vor dem Spiel ja auch wieder nochmal extra betont, dass wir dieses Mal aber ganz sicher zu Null spielen wollen. Ja, das hat dann leider die ersten 30 Minuten nicht überlebt, dieser Vorsatz. Ja, ich weiß nicht, ob wir über das Gegentor noch länger sprechen müssen. Der Ball ist ewig in der Luft gefühlt und Neumann läuft drunter durch. Regensburg spielt auch wie Heidenheim im Endeffekt wieder ohne ihre beiden besten Spieler. Die haben Adamian und Grütten haben zusammen so viele Tore wie der ganze FC Ingolstadt in der ganzen Saison geschossen. Die haben beide gefehlt.
Macht halt wer anders zwei.
Genau, da macht halt ein anderer zwei. Das ist bei uns nicht vorstellbar.
Ja, wenn wir uns die beiden besten Torschützen fehlen, dann fehlen uns wahrscheinlich 4 Tore oder so. Ja, also Regensburg, ganz ehrlich, auch Regensburg war wieder nicht gut, oder? Das war ja okay, aber es ist nie so, dass jetzt der Gegner zu uns kommt und uns halt einfach an die Wand spielt. Also HSV hat uns an die Wand gespielt, ohne dann am Ende des Tages zwingend zu sein. Aber Darmstadt, Heidenheim und Regensburg, das war so, so schlechte Zweitliga-Vereine alles. Aber du hast gegen alle irgendwie nicht das Gefühl, dass du das Spiel gewinnen kannst. Und ich weiß auch nicht, wie sich das ändern soll momentan.
Ja, also da wirfst du schon die richtige Frage auf. Also weil das ist genau das Problem. Regensburg ist für mich eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, aber auch eine typische Zweitligamannschaft, spielt ein vernünftiges Pressing, also ein solides Pressing, hat dann in den eigenen Reihen dadurch wenig zugelassen. Und der FCI ist halt in der kompletten Hinserie immer wieder für eigene Fehler gut, die dann auch oft noch zu Toren führen. Und vor allem, was halt auch noch das Problem war, vorne hatte man nie das Gefühl, dass man sich aus eigener Kraft strukturell Vorteile und damit Chancen erarbeiten konnte. Also man war, wenn dann quasi, auf Fehler vom Gegner angewiesen. Und da wird es dann halt schwierig, wenn ich mir vorne aus eigener Kraft keine Chancen erarbeiten kann und dann hinten auch immer wieder Fehler mache, wo es dann gefährlich wird, beziehungsweise die dann oft zu Gegentoren führen. Ja, wie soll man da dann einen Sieg einfahren, beziehungsweise vernünftig punkten können in der zweiten Liga? Und vor allem muss man halt auch sagen, also bei dem Gegentor stimme ich dir absolut überein, Ball viel zu lange in der Luft, auch nicht mit hoher Geschwindigkeit, also den muss man deutlich, deutlich besser verteidigen. Und dann ist es ja so, dass man eigentlich auch 2-0 in Rückstand gehen kann. Also das ist auch wieder viel zu einfach mit einem auf Höhe der Mittellinie mit einem einfachen Doppelpass, öffnet man einen riesen Raum und der Regensburger Spieler kann dann 10, 15, 20 Meter gehen, kann dann noch diagonal quer zum 16er spielen, genau in die gefährliche Schnittstelle rein.
Und der schießt vorbei.
Und dann steht einfach der Angreifer direkt vor dem Tor, 7, 8 Meter. Und also den kann man auf jeden Fall auch mal reinmachen, beziehungsweise also man kann sich nicht beschweren, wenn da das 2-0 fällt.
Ja, also so ging es mir auch. Es ist, dass du eigentlich das Gefühl hattest, so die Phase nach dem 1-0, hattest du eher das Gefühl, das zerbricht jetzt wieder bis zur Halbzeit, läuft das ähnlich wie gegen Sandhausen oder so. Und dann machst du aber das 1-1 aus dem eigentlich einzigen guten Angriff des ganzen Spiels, gefühlt für mich. Und rettest das 1-1 in die Pause, was ja sozusagen das Spiel wieder von null anfängt.
Ja, komplett unverdient eigentlich.
Und schaffst es aber trotzdem eben nicht, auf dem wieder ordentlich aufzubauen. Ich meine, zweite Halbzeit fand ich dann, war der FC zumindest ein bisschen tonangebender, hatte wahrscheinlich mehr Ballbesitz und so weiter, ohne jetzt irgendwie von großen Torschancen zu sprechen. Ja, aber Regensburg ist dann eben auch clever genug. Und ja, hat, glaube ich, davor auch nochmal, vor dem 2-1 schon nochmal eine große Chance. Ja, Also ich habe mir da auch in der zweiten Halbzeit noch aufgeschrieben, dass Ananou im Endeffekt irgendwie zweimal irgendwie riesige Räume zulässt, den Spieler viel zu spät entgegentritt. Ja, und dann fällt halt das 2-2-1, das im Endeffekt, glaube ich, drei Regensburger Spieler machen könnten.
Ja, und einer entscheidet sich
dann. Da darf es da machen.
Also und vor allem muss man auch noch sagen, das 1-1 war halt also eine sehr feine Einzelleistung mit der Vorarbeit von Leipertz. Also es war auch eine Einzelleistung halt, und wie du sagst, also der einzige fast wirklich nennenswerte Angriff, der dir in der ganzen Partie vom FC hängen geblieben ist. Und dann beim 2-1, wenn ich das jetzt nochmal richtig auf dem Schirm habe, ist es ja wieder so, dass auf Höhe der Mittellinie ein gravierender Fehlpass gespielt wird und so das Gegentor überhaupt eingeleitet wird. Dann kommt natürlich die ganze Kette ins Laufen. Man könnte noch zwei, dreimal klären, beziehungsweise dann sind Räume offen. Und dann am Ende der Kette steht einfach das 2-1 Gegentor, wo der Regensburger Spieler wieder relativ frei vom Torwart steht und wo Buntic überhaupt nichts machen kann. Und das sind einfach, also wenn man durch die ganze Hinrunde geht, dann hat man so oft Situationen, wo einfach der gegnerische Angreifer 7-8 Meter, teilweise zentral vom Tor, teilweise halb links, teilweise halb rechts, vom Torwart steht. Und das sind einfach die Tore, die oft fallen und wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass diese Tore fallen. Ich meine, das sind ja keine Fernschüsse aus 20 Metern, wo der gegnerische Mittelfeldspieler bzw. Angreifer den Ball dann in den Winkel haut und es ein Traumtor ist, wo du sagst, ja, solche Aktionen kannst du nicht auf Dauer verhindern. Da wird es immer mal einen Schuss geben aus 20 Metern. Aber das sind ja Tore im eigenen 16er, 7, 8 Meter vor dem Tor. Und die Situation bekomme ich ständig. Und da wird es einfach sehr, sehr schwer, dass ich da dann quasi ein Spiel gewinne, beziehungsweise hinten stabil stehe, beziehungsweise auch mal zu Null spiele. Und das war ja in der gesamten Hinserie einfach nicht der Fall.
Das Bittere ist ja, dass da so viele Sachen dabei sind, die uns früher so stark gemacht haben. Also zum einen, du sagst, du weißt nicht, wie du vorne ein Tor schießen sollst. Unsere Standardsituationen sind ja auch erbärmlich inzwischen. Und früher war das ja wirklich eine Waffe. Also auch wenn wir natürlich auch jedes Spiel sehr viele hatten. Also das war ja, das ist auch was. Wir hatten früher, auch wenn wir nicht gut gespielt haben, trotzdem irgendwie gefühlt jedes Mal 8-9 Ecken. Und dann kamen von 8-9 Ecken halt mal 3 gut und eine war drin. Und das reicht ja dann. Jetzt momentan haben wir pro Spiel gefühlt irgendwie 3 Ecken, wenn überhaupt. Und die Ecken, die kommen, sind dann so schlecht, dass nichts passiert. Unsere Freistöße sind schlecht, alles ist schlecht. Und diese Standardsituationen sind einfach für uns kaum noch ein Mittel. Weil früher konntest du dich einfach darauf verlassen, da kommt immer irgendwas raus. Und das, naja, das macht halt dann irgendwann mal zumindest bei diesen 1-1-Spielen den Unterschied. Und genau andersrum ist es hinten eben, dass wir früher eine Lufthoheit hatten in unserem eigenen Strafraum. Da hatten sie alle die Finger nachgelegt. Also ich weiß, als noch Hübner da gespielt hat und der Roger davor gespielt hat und so, und Matip noch gut war, da brauchtest du keinen hohen Ball bei uns in den 16er-Spielen, weil die eh alle rausgeköpft wurden. Außer vielleicht mal bei der Ecke, weil da schon öfter mal die Abstimmung nicht so gut war. Aber genau das ist ja jetzt momentan das Problem. Hohe Bälle werden immer unterlaufen, falsch eingeschätzt. Da ist überhaupt kein Stellungsspiel dabei, kein Timing dabei. Und dann geht der Ball nach hinten und irgendein Stürmer ist überrascht, dass er den Ball schon wieder frei vom Fuß hat. Und unsere größte Wahrscheinlichkeit ist dann auch, dass der so überrascht ist, dass er vorbeischießt. Aber leider trifft halt jeder Zweite dann. Und es ändert sich nicht. Jeder, egal welcher Trainer, egal welche Aufstellung er spielt, es sind immer dieselben Fehler hinten.
Ja, und vor allem, also muss man ja auch sagen, wenn du jetzt erwähnst, dass der FC sehr gefährlich oder berüchtigt war für Standardsituationen, muss man auch sagen, dass unter Hasenhüttl war das eine Mannschaft, die komplett auf Pressing und Gegenpressing eingestellt war und das fast perfektioniert hatte. Der FC war ja nie eine Mannschaft, dass durch Positionsspiel bzw. durch Offensivstaffetten den Gegner sich so zurechtgelegt hat, bis dann irgendwann zwangsweise der Abschuss kam und das Gegentor gefallen ist, sondern es war eine Mannschaft, die den Gegner ständig bearbeitet hat, ständig unter Druck gesetzt hat und diesen Gegner dann zu Fehlern gezwungen hatte. Und das wäre ja auch genau die Spielweise, die sehr vielen Mannschaften in der zweiten Liga auch wehtun kann. Und da ist halt, wenn man es freundlich formuliert, noch sehr viel Optimierungspotenzial vorhanden. Und wenn man es negativ formuliert, dann muss man sagen, das sind maximal noch mal ganz, ganz rudimentäre Ansätze vorhanden von dieser Spielweise von vor 2-3 Jahren.
Was ich durchaus auffällig finde, ist, dass er die Aufstellung im Vergleich zum Heidenheim-Spiel nicht verändert hat. Das fand ich interessant. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, merkwürdige Wechsel. Kam uns, wir haben glaube ich auch im Stadion während des Spiels darüber gesprochen, irgendwie sehr, sehr planlos rüber.
Ja, ich habe so die typischen FIFA-Wechsel. Die typischen, oh, mein Spieler ist müde, wer ist denn noch Stürmer? Kann ich den nicht mal bringen? Und dann nehme ich, ist auch Lescano runtergenommen, oder? Das nimmt Lescano als erstes runter?
Ja, nee, Kutschke für Leipertz und dann noch Osabe für Kerschbaumer und Benchop für Lescano.
Okay. Ja, das ist halt im Endeffekt einfach nur Positionswechsel, die mir persönlich wirklich auch planlos vorkommen. Also die mir ist, okay, wen habe ich denn da vorne noch? Und dann wechsle ich 1:1, ohne jetzt wirklich das Gefühl zu haben, dass das ein taktischer Wechsel ist. Das ist einfach nur, ach, mal was anderes vorne rein. Also natürlich kann das sein, dass da irgendwas anderes gedacht war und das sieht nur komisch aus, aber ich finde es zumindest ja, sehr oberflächlich, diese Wechsel. Ich weiß nicht, Biene, wie siehst du das?
Also ganz wie du siehst nicht, also Kutschke für Leipzig ist ja schon ein bisschen, also nicht 1:1 der Wechsel, klar. Also ist Mittelstürmer für Außenstürmer. Dann noch, und dann wurde ein bisschen was getauscht. Das ergibt noch halbwegs Sinn. Oder ergibt für mich auch noch Sinn. Und dann nach dem 2:1 kommt halt ein Doppelwechsel, Osave und Benchop, dass ich dann noch natürlich mit der Brechstange oder mit Gewalt versuchen will, irgendwie noch Situationen zu erzwingen. Das kann ich dann auch noch nachvollziehen.
Ja, aber muss ich Lescano runternehmen, wenn ich offensiv was erzwingen will? Weil er in dem Spiel ja mal wirklich wieder,
das wollte ich auch sagen,
der Motor war vorne. Ja, dann kann ich lieber einen Mittelfeldspieler rausnehmen und einen Stürmer bringen,
um. Ja, klar, aber gerade wenn du solche Situationen oder wenn du solche Wechsel machst, dann willst du ja vor allem, also so erscheint mir der Plan, dass dann eben Benchop ein großer Langer vorne drin ist und Kutschke war ja auch schon im Spiel, dass du dann auf Flanken und Kopfballabschlüsse hinaus willst. Da ist dann natürlich Lescano nicht der Beste.
Aber Lescano als hängende Spitze wäre doch da eigentlich genau das, was du brauchst, weil er der Offensivmotor ist und endlich mal wen vor sich hätte, den er auch dann bedienen kann und für den er Räume machen kann.
Ja, eigentlich, also man versuchte dann über den Flügel zu kommen und da habe ich den Wechsel dann Osabe für Kerschbaumer schon nachvollziehen können, dass ich mit Osabe...
Ja, den verstehe ich auch. Kerschbaumer rausnehmen verstehe ich immer.
Ja gut, dann ist halt, also für wen hättest du dann ansonsten rausgenommen? Hättest du dann Kittel rausgenommen? Oder?
Kittel hätte ich rausgenommen, tatsächlich. Also wenn du mir sagst, dass Lescano oder Kittel gehen soll, dann hätte ich Kittel rausgenommen.
Klar, sowas kann man dann noch nachvollziehen und sowas also kann man schon als sinnvoll erachten. Was dann genau der Gedanke war, dass...
Ich hätte notfalls auch Ananou oder Gimba runtergenommen, aber nicht Lescano. Von mir ist ja doch noch Buntic rausgenommen und den Gimba ins Tor gestellt.
Ja, jetzt wird es aber ein bisschen fancy.
Ich finde, das ist so ein bisschen, das ist wie bei dem nach dem Spiel gegen HSV, einfach so viele Änderungen auf Positionen, die eigentlich ganz gut funktioniert haben. Also natürlich funktioniert vieles nicht, aber diese zarten Pflänzchen, dass irgendwas funktioniert, nimmt Keller gefühlt auch raus. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Also dieses bisschen Aufblühen, das jetzt in dieser Aufstellung gegen HSV war, nimmt er halt wieder komplett raus in seinem ersten Spiel. Und bei diesem Spiel ist es auch wieder. Das ist dann, Lescano ist endlich mal wieder so ein bisschen was vorne, was passiert. Und dann muss ich ihn rausnehmen, weil unbedingt Benchop spielen muss. Dann kann ich
über Benchop nicht einwechseln. Zum ersten Mal seit gefühlt 10 Spielen muss Benchop dann wieder spielen. Und wir haben uns ja auch gefragt, warum er nicht gespielt hat. Aber nach diesen 10 Minuten oder so wussten wir es dann auch, warum er davor nicht spielen durfte. Also das war ja auch unterirdisch im Endeffekt.
Ja, also es ist halt jetzt ein bisschen wenig Fälle, klar, das ist jetzt wieder vielleicht sehr, ja, pfennigfuchserisch, darüber zu meckern, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Fingerspitzengefühl zumindest mal jetzt in der Situation nicht die Stärke der Wechsel war. Gut.
Sind wir sportlich mit dem Derby durch?
Sportlich sind wir dann, denke ich, mit dem Derby durch.
Ich muss doch was loswerden, also ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber wir haben auch im Stadion schon mit dem einen oder anderen gesprochen. Also in dem Heim.
Grau sind unsere Farben, die wir in den Herzen tragen.
In dem Heimderby mit grauen Trikots, grau-grünen Trikots zu spielen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber also in einem Jahr, in dem jede Identifikation irgendwie mit dem Verein sehr, sehr stark gefährdet ist, einfach mit den Trikots zu spielen, mit denen man auch das Hinspiel schon verloren hat. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ist ja nicht irgendwie, dass da psychologisch toller Effekt damit verbunden wäre oder so. Sondern nein, du spielst in den Trikots. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wer sowas entscheidet. Ich meine, braucht mir keiner erzählen, dass wir diejenigen sind, die dann in einem Heimspiel von unseren Heimtrikots abweichen müssen.
Nein, weil wir primär mal weiße Trikots haben, die Regensburger.
Genau, also da hätte er auch nichts dagegen gesprochen, wahrscheinlich, dass man damit schwarz-rot spielt bei uns. Also für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und klar, es ist abseits vom Sportlichen und so weiter, aber kotzt mich einfach unglaublich an. Also
danke.
Überhaupt also, nicht nachvollziehbar.
Ich halte nichts von diesem Aberglauben generell, aber ich weiß ja immer, dass das oft dann ins Feld geführt wird, dieses, ah ja, wir haben jetzt 3 Spiele in den Trikot gewonnen, deswegen machen wir weiter, aber ich frage mich halt auch, warum zur Hölle? Ich meine, ist das ein Ding Ladenhüter und man musste jetzt vor Weihnachten unbedingt nochmal die Trikotverkäufe ankurbeln oder was? Warum muss ich in Grau spielen? Dieses dumme Ausweichtrikot?
Ja, auch das ganze Stadion ist rot mit den Ponchos und so weiter und da braucht mir keiner erzählen beim Verein, dass sie das nicht wussten, weil sie wussten es seit 5 Monaten, weil ich war in der Planung involviert. Und dann ist das ganze Stadion ist rot und der Gegner spielt in weiß-rot und wir spielen in grau-grün. Also... Ja, es kommt mir einfach so vor, als will man ja, immer noch einen draufsetzen an Dämlichkeit.
Ja, das wäre interessant zu wissen, wer das wirklich verantwortet. Also ob das jetzt Mannschaftsrat oder Teambetreuer oder Marketingabteilung. Marketingabteilung klingt das so eher schon so ein bisschen. Ja, ich finde es auch total scheiße, aber ehrlich gesagt habe ich mich inzwischen damit abgefunden. Also ich hätte ja am Anfang schon kotzen können, also dass es dieses Trikot überhaupt gibt. Also, und dann könnte ich bei jedem kotzen, der dieses Trikot dann auch immer fleißig trägt. Sorry an alle, die dafür 60 Euro ausgegeben haben. Oder 70.
Oder 80.
Oder 80. Oder 95 mit Flock. Mit 34 innen drauf. Dickes Sorry. Nächstes Jahr wird alles besser. Aber... Ich verstehe das wirklich. Ich habe halt am Anfang noch gehofft, das ist ein Ausweichtrikot und das passiert jetzt nicht so oft, aber das ist so inflationär geworden. Gefühlt jedes Auswärtsspiel, aber dass man jetzt wirklich das Heimderby damit noch spielt, ist noch ein Punkt drüber. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, uns emotional aufzuregen, ja, vielleicht mal über, haben wir vorher noch gar nicht drüber geredet, über Fanreaktionen auf die Spiele und Verhältnis Mannschaft-Fans. Das ist ja diese Saison wie eine Achterbahnfahrt. Im Tiefflug mit einem kurzen Hügel dazwischen und dann wieder im Tiefflug befindet. Ja, die 3 Spiele gegen HSV und Darmstadt und Heidenheim waren alle, ich würde mal sagen, wohlwollend positiv aufgenommen. Heidenheim war eigentlich schon so ein bisschen wieder, ja, naja, es war irgendwie allen egal. Da kam die Mannschaft und alle, ja, passt schon, gehen in die Kabine. Also es war jetzt weder negativ noch irgendwie positiv. Das war totale Resignation gefühlt auf den Rängen. Aber nach der erneuten Derby-Niederlage war natürlich die Stimmung im Block wieder nicht so gut. Was auch da angeheizt wurde natürlich durch den Gegner.
Ja gut, aber ich meine, trotzdem muss man auch da jetzt wieder, denke ich, der Südtribüne irgendwie zugutehalten, dass bis zum Ende auch dieses Spiel durchsupportet wurde und sich die mannschaftskritischen Gesänge sehr, sehr im Rahmen gehalten haben. Ich meine, man hat halt nach dem Spiel auch klar gemerkt, es gibt auch jetzt definitiv irgendwie keinen Diskussionsbedarf mehr, sondern es ist einfach nur noch Enttäuschung, Resignation da jetzt von Fanseite.
Ja, während dem Spiel... Habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, während des Spiels war es definitiv alles sehr positiv. Ich glaube, einmal zwischendurch wurde es ein bisschen, wir wollen euch kämpfen sehen, angestimmt, was auch extrem notwendig war. Aber nach dem Spiel war eben einfach auch kein mehr nach Spaß zumute. Die Spieler waren ein bisschen angepisst. Ich glaube, Kohn hat es relativ stark getroffen, das Ganze. Der war auch als Einziger dann quasi noch ein bisschen länger da und es sah so ein bisschen aus, als hätte er sich die ein oder andere Träne weggewischt.
Wurde dafür aber auch, glaube ich, ganz gut beklatscht, während der Rest doch sehr mit Pfiffen und abfälligen Gesten Richtung Kabine geschickt wurde. Also ich glaube, da wird schon auch differenziert und es wird schon auch honoriert, wie dass sich Cohen ja, sehr identifiziert mit der Situation.
Dem Verein und den Fans.
Ja. Ja. Also ich, Bene, du warst ja auch zum ersten Mal seit langem wieder im Stadion. Ob du da deine Eindrücke noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive schildern willst?
Ich habe ja schon einiges erwähnt, und beziehungsweise mit der ganzen Fanszene und wie sich die entwickelt hat, das seid natürlich ihr deutlich, deutlich tiefer drin, als ich da wo jetzt ein Spiel gesehen habe. Aber ich empfand alles in allem, wirklich sowohl Spieler auf dem Platz als auch drumherum, als relativ trostlos. Also das relativ schlechte Wetter hat dann natürlich auch noch seinen Beitrag geleistet und das hat dann irgendwie gut in die ganze Gesamtsituation gepasst. Und ja, also ich habe ja immer noch so ein bisschen die Bilder in Erinnerung, erste Bundesliga etc. Und das habe ich ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt, wie das innerhalb von eineinhalb beziehungsweise zwei Jahren gehen kann, von einem komplett ausverkauften Stadion mit sehr guter Stimmung, mit wirklich Rückhalt der Fans, dann zu so einer Situation. Das ist schon zum einen erstaunlich, aber auch also befremdlich, das zu sehen.
Ja, also ich glaube, gerade was die Zuschauerzahl angeht, können wir uns nur anschließen, dass es wirklich eine Schande für diesen Verein, für diese Fans, dass da knapp über 10.000 Leute im Heimspiel gegen Regensburg kommen, von denen wahrscheinlich doch knapp 3.000 aus Regensburg gewesen sein dürften. Ja, dann sind wir, wenn wir die abziehen, sind wir ungefähr auf dem Heidenheim-Niveau die Woche zuvor. Das ist schon makaber.
Das ist eine Grundsatzdiskussion. Also wir hatten ja, bevor unsere Erfolgsspielzeiten unter Hasenhüttl, ja schon immer diese Diskussion irgendwie. Eigentlich sind es zu wenig Zuschauer für das Potenzial, das die Stadt und der Umkreis hat. Das hat sich natürlich dann irgendwie in der ersten Liga erstmal gegeben, dahin, dass du eigentlich fast Vollauslastung hattest im Stadion. Dann überlegt hast, ob du das Stadion nicht vielleicht sogar ausbauen solltest, obwohl du absteigst. Was ja leider Gottes nicht passiert ist, weil sonst wäre es jetzt noch ein bisschen kuscheliger. Aber momentan muss ich halt auch irgendwie sagen, naja, der Verein und die Mannschaft, die bewerben sich halt jetzt nicht unbedingt drum, dass das besser wird. Und ich habe schon früher oft gerne Leuten Vorwürfe gemacht, die halt dann eben nicht kommen, wenn es nicht läuft, die halt dann ja, so das Fähnchen im Wind sind. Aber momentan ist es halt auch einfach so, wie willst du jetzt nach dieser Erstligasaison oder den zwei Erstligasaisons jetzt Leute begeistern zu kommen? Also das ist einfach jetzt aus meiner Sicht auch nicht mehr möglich in dieser aktuellen Situation. Diejenigen, die jetzt in der Erfolgszeit nicht gekommen sind, die werden spätestens jetzt nicht mehr kommen. Und das ist natürlich für die nähere Zukunft auch relativ schwierig, weil ich auch nicht weiß, wo sie herkommen sollten. Also selbst wenn es jetzt wieder laufen würde, ich denke, dass diese 10.000 Zuschauer, die wir jetzt gegen Regensburg hatten, erstmal wieder das höchste der Gefühle sein werden, auch wenn wir uns halbwegs wieder fangen. Ja, von dem her, sagt doch bitte allen Freunden, Bekannten, Verwandten, die ihr so kennt, wie toll es beim FC Ingolstadt ist und dass man da auch mit ein bisschen Glück noch eine Karte ergattert fürs nächste Heimspiel und man es doch einfach mal probieren soll. Auch wenn es vielleicht dann nicht klappt, dann halt beim übernächsten Mal. Ich weiß gar nicht, was ist das nächste Heimspiel? Wir starten in Fürth, aber da?
Magdeburg.
Ach, das ist doch toll.
Geht's auch möglicherweise um ein bisschen was?
So, Ende Januar, Anfang Februar ist auch bestimmt schön. Sonne, bringt die Sonnenbrille mit. Ist bestimmt schön.
Freitagabend.
Ja, es ist Flutlicht. Ja, okay, genug Sarkasmus erstmal wieder. Sind wir eures... Ach, jetzt fällt mir noch was ein zum Regensburg-Spiel. Pressekonferenz nach dem Regensburg-Spiel, beziehungsweise Interviews nach dem Regensburg-Spiel. Und jetzt gab es zumindest mal ein oder zwei Kommentare zu dem Spiel, von denen ich mir dachte, ja, endlich kommt mal irgendwer auf die Idee, mit dem Vorschlaghammer draufzuhauen. Das war zum einen, also Keller war jetzt noch nicht der Vorschlaghammer. Keller hat gesagt, das war komplett zu wenig, alles kacke und so geht's nicht. Das ist, ja, zumindest mal ein Anfang. Also ehrlich gesagt war das für mich auch das Heidenheim-Spiel schon, so geht's nicht. Aber Harald Gärtner hat dann ja mal ein bisschen großmündiger angekündigt, dass jetzt was passieren muss. Und dass es, obwohl auch jetzt in der Winterpause doch schon eher zu einer Zäsur kommen wird. Jeder, der dem Druck nicht gewachsen ist, oder der sich den Druck nicht stellen möchte, in dem der Verein momentan ist, der darf gerne gehen und der wird auch nicht aufgehalten. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Die Frage ist, wenn jetzt irgendwer von denen gehen will, wer nimmt die Versager? Die muss er erstmal loskriegen, aber ich finde das zumindest schon mal ja, eine gute Einleitung der Winterpause. Wie war euch die Reaktionen auf dieses Debakel mal wieder?
Naja, also mir gefällt es auch, wenn Klartext gesprochen wird. Ich finde das immer so ein bisschen wahllos ausgewürfelt, wie die Reaktionen nach den Spielen sind. Also irgendwie passt es für mich auch nicht ganz zusammen, halt 10 Spiele irgendwie immer zu sagen, ja, wir können aufbauen und dann ist es so ein Derby, wo man irgendwie sagt, okay, müssen wir ein bisschen gravierendere Wortwahl nehmen und dann wird wieder das andere Extrem genommen und ja, ich habe hier auch ein paar Zitate rausgeschrieben, ja, bei den Spielern ist nicht das Bewusstsein in den Köpfen, was zu tun ist, um mitzuhalten.
Finde ich schon ein bisschen. Aber kennst du den Satz nicht? Nuri mit seiner ersten Pressekonferenz, wir müssen das Bewusstsein in die Köpfe der Spieler bekommen,
ja, das ist ja auch was es hier geht. Offensichtlich also das gescheitert, aber
hat dieser Trainer wohl nicht geschafft.
Ja, genau. Also hier auch, wenn Gärtner halt eben nicht sagt, hier geht es nicht um Einzelschicksale, dann ist natürlich auch der naheliegende Kommentar von sehr vielen in den sozialen Medien, ja, dann geh doch.
Ja. Hat aber gleichzeitig wohl auch da aus Selbstschutz schon verkündet, dass der neue Sportdirektor definitiv erst nach der Winterpause kommen wird. Was für ihn natürlich auch irgendwie eine ganz komfortable Situation ist, weil jetzt kannst du de facto nicht Gärtner rausschmeißen, weil wer soll dann die Wintertransfers übernehmen, wenn wir weder den Interimssportdirektor haben noch einen neuen Sportler. Kann der Linke dann direkt machen.
Ja, also ich glaube auch, dass intern weiterhin Gärtner kein bisschen zur Debatte steht. Kann man sehen, wie man will, aber ich glaube, das ist so, wie es intern gesehen wird. Ich fand dann noch interessant, irgendwie, dass auch Cohen sehr, sehr gegen seine Mitspieler noch ausgeteilt hat. Im Nachhinein irgendwie gesagt hat, viele verstehen nicht, was Abstiegskampf ist. Das war ein Derby und wir zeigen nicht, was, über was wir die ganze Woche reden. Der Israeli sprach von fehlendem Charakter und legte ein vernichtendes Urteil über die ganze Mannschaft nach. Wir bekommen Geld dafür, Fußball zu spielen, dann muss man alles geben. Es war lediglich 20% Wille und Kampfgeist.
Oh, nett, das habe ich gar nicht bekommen. Wo war das?
Das war in der Augsburger Allgemeinen.
Ja, super, schön. Das freut mich natürlich. Nee, das ist aber ja genau das, was ich meine. Das ist zwar die Hoffnung einfach reingelegt, dass er wiederkommt und den Charakter halt in diese Mannschaft impft. Er versucht scheinbar, aber wenn er das jetzt sich genötigt fühlt, nach 4 Spielen als Kapitän das zu sagen, dann ja, fruchtet es zumindest noch nicht so bei seinen Mitspielern. Ja, und dann, ja, was hat Gärtner noch gesagt? Es wird auch nicht vor unpopulären Maßnahmen zurückgeschreckt, was natürlich eine Ansage ist, die mich schon, also wenn sie jetzt wirklich was bedeutet, ist es die Frage, was ist damit gemeint, weil ehrlich gesagt ist die einzige Maßnahme, die momentan unpopulär sein könnte, Kron rauszuschmeißen oder Matip rauszuschmeißen, weil alle anderen haben keinerlei Emotionen oder Kredit in diesem Verein.
Ja, also ich weiß auch nicht, was sich da komplett dahinter verbirgt, vielleicht sind wir in einem Monat dann schlauer. Ob man dann irgendwie sagen kann, das war jetzt die unpopuläre Maßnahme, die da irgendwie angekündigt wurde. Ich weiß es auch nicht. Also ich sehe es vor allem, wenn man ein bisschen jetzt Richtung Rückblick oder so auch schaut, halt krass, dass man irgendwie gerade im Sommer eben sehr viel uns verkauft hat, im Sinne von diese Transfers sind alles Spieler, die einerseits ein Spielsystem passen, das sich Stefan Leitl ausgedacht hat, und andererseits sind es aber auch vor allem Spieler, die irgendwie charakterlich sehr gut zu dem Verein passen und hungrig sind und jung sind und hier was bewirken wollen und eben dieses Problem, das man in der letzten Rückrunde vor allem auch erkannt hat, irgendwie, dass da charakterlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fehlt, adressiert haben, das muss man ja im Nachhinein jetzt zur Winterpause sagen, das wurde ja völlig verfehlt. Also dass diese Spieler, den man das im Endeffekt
adressiert hat,
nicht umsetzen konnten. Und klar, wenn dann Keller ja auch wörtlich sagt, im Endeffekt, dass dieser Mannschaft der Charakter fehlt oder Spieler mit Charakter fehlen, das ist natürlich schon dann eine herbe Aussage, die dieses Sommertransferfenster nochmal in ein anderes Licht stellt. Ja.
Aber es ist halt wenigstens mal, was das stimmt. Also nochmal zurückzukommen zu dem, warum jetzt wieder draufgehauen wird plötzlich. Ja, ich reg mich auch mal gerne darüber auf, dass ich so oder so ein Fähnchen im Wind machen, aber jetzt verstehe ich es halt einfach, weil jetzt ist Winterpause und jetzt, wenn du jetzt draufhaust, hast du wirklich die Möglichkeit, auch was zu tun. Wenn du vorher zwischen 2 Spielen immer draufhaust, dann ist halt immer diese Zeit, jetzt irgendwie wirklich was zu tun, gar nicht da. Aber jetzt hoffen wir mal, dass auch wirklich was passiert.
Ja, ich wollte einfach nochmal da einbringen, dass ich es, also da habt ihr schon die meisten Sachen erwähnt, ich finde es einfach relativ schwer, die Situation da von außen zu beurteilen, weil feststeht, dass das ist einfach intern in der Mannschaft und eventuell auch im Verein, das kann ich zu wenig beurteilen, da überhaupt nicht passt auf sportlicher Seite. Denn also mit der Mannschaft an individuellen Spielern, da muss einfach deutlich, deutlich mehr herauszuholen sein. Und dann kommt er jetzt das peu à peu auch mit Interviews bzw. mit Aussagen zum Tragen, dass da wirklich einiges nicht passt. Ich bin auch gespannt, wie der Verein reagieren will, also was sie machen wollen, weil man kann ja jetzt auch nicht einfach so leicht 6-7 Spieler austauschen auf einmal. Das sind ja alles bestehende Verträge etc. Und darum bin ich mal äußerst gespannt, wie und was man machen will und wie die Situation dann danach aussieht.
Ich denke auch, dass wir momentan die Spieler wirklich, das ist, was ich vorhin meinte, du wirst die Spieler halt nicht losbekommen. Deine einzige Möglichkeit wird sein, wenn sie dann wirklich keiner nimmt, sie halt zu suspendieren. Also die Frage ist, ob wir wahrscheinlich finanziell werden wir es uns schon gerade leisten können, Spielerverträge weiterlaufen zu lassen. Aber es wird wohl schwierig sein, Spieler, denen du jetzt momentan attestierst, dass sie zum einen nicht Fußball spielen können und zum anderen, dass der Charakter fehlt, die in der Winterpause an Mann zu bekommen. Also das glaube ich auch nicht.
Ja, und vor allem dann auch eben nachzulegen mit neuen Transfers. Ich meine, das ist im Winter immer schwierig, dann gerade mit unserer sportlichen Situation nicht gerade der attraktivste Arbeitgeber oder die Herausforderung. Und dann brauchst du ja trotzdem Spieler von einem gewissen Zweitliganiveau, die dann eben weiterhelfen können, einerseits sportlich und andererseits, die eben diese Charakterstärke mitbringen. Ja, und wie viele gibt es denn da, die wir dann mit unseren finanziellen Mitteln irgendwie uns kaufen können, die irgendwie verfügbar sind, die von den anderen Vereinen abgegeben werden? Also das ist eine sehr, sehr kleine Menge. Also ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass man irgendwie mehr als 2, vielleicht maximal 3 Spieler jetzt irgendwie holen kann, aber ob die dann wirklich in der Startelf stehen werden, boah, also ich sehe das aktuell noch nicht, lass mich gerne überraschen, eines Besseren belehren, ich möchte ja auch nicht in der Situation jetzt von den Leiter Sport irgendwie stecken, weil das ist wahrscheinlich ja echt eine üble Aussage, vor allem jeder weiß es eben auch, dass der FC Ingolstadt jetzt aktiv werden muss und will und dass sich das natürlich irgendwie doppelt dann bezahlen.
Naja, du wirst wahrscheinlich einfach wirklich auch die einzige Chance ist, zweite Garde ältere Spieler zu bekommen. Du wirst keine jungen Spieler bekommen, die unserem Profil matchen, das glaube ich nicht. Du wirst welche kriegen, die ausgemustert sind und die halt jetzt nochmal, von denen du halt glaubst, dass sie diesen Abstiegskampf annehmen können. Aber lass uns doch eigentlich, denke ich, erstmal auf die, ja, mal so ein Fazit ziehen über die gesamte 18 Spiele, die wir jetzt bisher hatten und dann mal so ein bisschen schauen, wie bewerten wir den Kader jetzt, vor allem im Vergleich zu dem, wie haben wir den Kader bewertet vor Saisonstart. Da hatten wir uns ja eigentlich noch ganz positiv überrascht gesehen. Ja, 18 Spiele sind rum und für mich ist es zum einen ein Spiegelbild der letzten Saison, nur noch schlimmer. Und zum anderen ist es halt aber wirklich immer dasselbe, was halt faszinierend ist, dass egal wer spielt, egal wer der Trainer ist, es sind immer dieselben Fehler. Das ist was mich einfach extrem irritiert. Es sind immer eben diese Stellungsspielfehler hinten, schlechte Zuordnung, langer Ball, der dann einfach dazu führt, dass da irgendjemand Muttersinn allein vom Tor steht. Und vorne ist es einfach Abschlussschwäche. Jetzt zusammen, inzwischen, wir hatten ja immer Abschlussschwäche. Also ich weiß nicht, in welcher Saison wir mal nicht wirklich eine, von dem ich sage, okay, wir sind total effizient vorne. Wir hatten eigentlich immer eine Abschlussschwäche, aber wir hatten früher zumindest mehr Chancen und haben dann die Standardsituation genutzt. Und jetzt die letzten beiden Jahre, letztes Jahr hat uns irgendwie gefühlt Kittel den Arsch gerettet mit 10, 15 extrem guten Spielen, bei denen man das quasi alleine gewuppt hat, das Ganze. Sonst hätten wir auch letztes Jahr ganz alt aussehen können am Ende der Saison. Und dieses Jahr läuft halt einfach überhaupt gar nichts und es läuft jeder irgendwie seiner Form hinterher.
Genau. Also dir fehlt einfach de facto auch einfach ein Spieler, an dem sich der Rest irgendwie gerade hochziehen kann, an dessen Leistung irgendwie auch mal für 2, 3 nicht so starke Mitspieler ausreicht. Kittel läuft seiner Form hinterher. Lescano könnte sicherlich viel mehr. Und das trifft wahrscheinlich auf den einen oder anderen Spieler oder gerade auch Neuzugang irgendwie auch zu. Ich glaube, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Kerschbauer viel mehr könnte. Nur ja, er bringt es einfach nicht auf den Rasen. Und dann kommt Verletzungspech natürlich auch mit dazu. Ich glaube, das darf nicht der einzige Grund sein, aber es ist schon auch mit dem Punkt. Also du könntest jetzt auch eine Innenverteidigung Schröck-Galvao zum Beispiel haben. Das wäre dann vermutlich schon eine, ja, nochmal höher zu gewichtende gerade was auch Erfahrung, und Erfahrung brauchst du im Abstiegskampf auch irgendwie, haben, aber ja.
Wobei auch geil war, auch für mich genau dieselben Fehler gemacht hat, die jetzt dann halt ein Gimba macht. Also auch er hat kein gutes Stellungsspiel gezeigt. Er ist relativ langsam dann doch irgendwo. Deswegen, ja, es könnte einen besser treffen. Also ich habe definitiv schon Mannschaften gesehen, die mehr von Verletzungspech gebeutelt wurden als wir. Natürlich haben wir jetzt 2-3 Spieler, von denen du sagst, ja, wäre schöner mit, aber also der Einzige, bei dem ich mir gesagt habe, hoffentlich wird er jetzt wieder fit, ist Kron. Und das ist jetzt Gott sei Dank so. Aber ansonsten, auch wenn Trash fit ist, ja, ist halt Trash fit. Ist der nächste langsamer am Feld.
Ja, also ich bin gespannt, wie Trash und wann Trash zurückkommt. Aber ob er dann eine führende Rolle spielt, bin ich gespannt.
Ja, Marco, du hast es ja angesprochen, dass man so ein bisschen ins Fazit ziehen sollte und auch mit unseren eigenen Erwartungen abgleicht. Da muss ich sagen, also bin ich relativ weit daneben gelegen. Ich hatte ja die Mannschaft ganz am Anfang als irgendwie Top-6-Mannschaft gesehen und glaube auch, dass allein von der individuellen Klasse noch deutlich, deutlich mehr möglich ist. Aber wenn, wie schon so oft angesprochen, du natürlich immer wieder die gleichen Fehler machst, du taktische Defizite hast, du vor allem defensiv viel zu viele Räume offen lässt, beziehungsweise da halt nicht gestaffelt stehst, und inzwischen und in den Kettenlücken hast, dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, dass das größte Manko ist weiterhin, wie ihr schon auch jetzt gesagt habt, also dass es wirklich an Typen zu fehlen scheint und dass dann irgendwie jeder ein bisschen sein eigenes Ding macht und man dann sich auch an keine oder fast keinen Spieler ausrichten kann. Also ich sehe es ähnlich wie ihr, Cohen ist so ein Typ. Aber dann wird es jetzt auch schon relativ kritisch oder relativ gering. Und das ist dann natürlich oder mannschaftsintern oder gruppendynamisch beziehungsweise teamintern sehr, sehr schwieriger Prozess. Und wenn dann einfach das nicht vorhanden ist und dann auch noch einfach negative Resultate am Stück kommen, dann wird es natürlich auch schwer, dass dann eine Mannschaft, die eben genau diese Sachen missen lässt, beziehungsweise eine Mannschaft, denen es genau an diesen Dingen mangelt, dass die sich dann selber wieder aus dem Stuhl herausziehen.
Ja, genau, da fehlen jetzt halt einfach die Typen. Die Frage ist nur, wo Typen hernehmen, außer Kron, der auf dem Feld ist. Ja, auch wenn Trash fit wird, sehe ich es eigentlich nicht, dass Trash der Typ ist, für den wir den ursprünglich gekauft hatten. Also Trash war ja eigentlich in der Hoffnung auch irgendwo gekommen, dass er genau so ein Leader wird in der Mannschaft. Aber in der Zeit, in der er gespielt hat, war das für mich irgendwie gar nicht der Fall. Dann hatte ich in der Vorbereitung die Hoffnung drauf, dass Schröck schon auch dieses Leader-Gen hat. Das hat er jetzt in der Zeit, in der er nicht verletzt war, auch nicht unbedingt gezeigt. Mhm. Aber auch das könnte eventuell dadurch, dass Matip nicht mehr spielt, was ja hoffentlich so sein wird, auch nächstes Jahr, dass auch da Schröck eben vielleicht ein bisschen mehr aufblüht und aus dem Schatten raustritt. Und dass du zumindest eben eine Doppel-6 hast mit Schröck und Cohen, die das Ganze charakterlich antreiben. Derjenige, der da halt eigentlich davor stehen sollte und das auch tun als Kerschbaumer, das funktioniert auch überhaupt gar nicht. Das war ja auch eigentlich als einer der Leader irgendwo angedacht. Sowohl verbal als auch spielerisch, aber das funktioniert beides nicht.
Ja, also bestes Beispiel finde ich auch, dass als Cohen gegen Heidenheim dann ausgewechselt wurde, kam ja Schröck quasi rein, hätte die Binde übernehmen können. Das hat sie aber Kerschbaum übernommen und der war für mich dann 45 Minuten lang nicht mehr zu sehen. Also das ist...
Aber Schröck ist doch Vizekapitän, oder? Immer noch, offiziell.
Offiziell.
Und Kerschbaum und Cohen sind beide in den Mannschaftsrat.
Ich weiß nicht mehr, ob Kohl im Mannschaftsrat ist. Also ich denke einfach, dass irgendwie neue Trainer dann andere Kapitäns bestimmt haben, als unter Leitl gewählt wurden. Und ich denke auch, dass sich der Wintermannschaftsrat dann doch deutlich nochmal verändert.
Ja, aber ich finde es merkwürdig eigentlich wirklich, dass Schröck sie nicht bekommt. Das ist, wenn dann der einzelne Grund, dass er halt wirklich verletzt war und dass man nicht wissen konnte, dass er jetzt irgendwie auf 100% ist. Aber Kerschbaumer hat sich ja überhaupt nicht angeboten, diese Kapitänsbinde zu tragen. Also deswegen verstehe ich das nicht. Aber ja, das ist die Hoffnung, die wir haben. Aber die Frage natürlich jetzt, kannst du den Leader einkaufen? Du wirst ja wohl eher keinen... Ja, ich meine, dieses... Das war ja so ein bisschen die Hoffnung wahrscheinlich auch letztes Jahr mit Ebert. Das war ja auch, ging ja in die Richtung, einfach so einen Typen zu holen, der ein bisschen ausrangiert ist, der jetzt natürlich auch in Dresden ganz gut angekommen ist. Aber dass du dir halt einen holst, der ein bisschen ausrangiert ist, aber halt nicht, der so ein Typ ist. Das könnte schon geben, aber ob der halt dann sportlich weiterhilft, ist eine ganz andere Frage.
Ja, ich denke, von der Gesamtsituation sind wir da eigentlich ganz gut durch. Also wir haben jetzt 18 Spiele mit 10 Punkten. 10 Punkten? Ja? Mhm, ja. 18 Spiele mit 10 Punkten.
Zweistellig.
Da haben wir ja viele gewettet, dass das nicht klappt. Aber wir haben es allen gezeigt, dass wir das können, die Hinrunde mit zweistelligen Punkten zu beenden. Und unser größtes Glück ist halt einfach, dass die Gegner auch nichts gerissen haben. Wir sind 3 Punkte hinter dem direkten Klassenverbleib oder 4. Auf jeden Fall 3 hinter dem Relegationsplatz. Und wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, da war der 15. Platz immer mit mindestens 17 Punkten zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal einen 15. gab, der zu dem Zeitpunkt so schlecht war. Deswegen sind wir total in Schlagdistanz. Das ist das Größte, was man sich da halt irgendwie noch rauslesen kann. Und wir haben einfach Glück. Letztes Jahr war die Situation eine ganz andere. Letztes Jahr waren wir die ganze Zeit im Mittelfeld unterwegs und die Unteren hatten so viele Punkte, dass man immer noch gefährdet war. Dieses Jahr haben die Unteren so wenig Punkte, dass wir immer noch die Chance haben, rauszukommen.
Ja gut, es sind halt 4 Mannschaften. Also wir und Magdeburg, Duisburg, Sandhausen, dann kommt schon die Lücke. Also
ja, aber du musst ja
nur weiter nach oben schauen wir sowieso nicht. Aber ja. Klar, diese Mannschaften, das sind die, gegen die wir gewinnen müssen, unsere direkten Spiele erstmal.
Und wir haben halt aber den Vorteil, dass das halt auch wirklich Mannschaften sind, die da unten hingehören. Also mit Magdeburg, Sandhausen und Duisburg sind das jetzt keine Mannschaften, von denen du denkst, Mist, die drehen jetzt in der Rückrunde voll auf. Und ich bin mir sicher, dass die drei nämlich gehörige Angst davor haben, dass wir in der Rückrunde aufdrehen. Weil von den 4, die da unten stehen, haben wir eigentlich, ja, zumindest auf dem Papier am wenigsten nach unten zu suchen. Auf dem Papier. Kommen zum Papier. Ich habe hier Papier vor mir liegen. Wir haben nämlich als Vorbereitung auf diesen Podcast mal alle Spieler aus unserem Profikader bewertet. Na, mit Erwartungen erfüllt, Erwartungen übertroffen, Erwartungen stark übertroffen und natürlich auch in die andere Richtung. Und da sollte es 1-2 Spieler geben, die auch die Erwartungen untererfüllt haben. Und wir haben jetzt mal einfach so nebeneinander gelegt und ich würde eigentlich gern mal so die größten Auffälligkeiten rausziehen. Und die größten Auffälligkeiten sind, fangen wir mal negativ an, da haben wir nämlich ein bisschen was zu tun, relativ viele Neuzugänge. Also wir haben ursprünglich ja gesagt, unsere Neuzugänge sind ziemlich stark. Wir haben sehr gut eingekauft. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass das gut eingekauft war zum Zeitpunkt dieser Kaderzusammenstellung. Und wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue, haben wir mit Röcher, Kerschbaumer und Galvao 3 Zugänge, die wir eigentlich durchgehend mit Erwartungen stark untererfüllt bewertet haben. Und ich meine, von Röcher habe ich von Anfang an so Medium viel gehalten, aber Galvao und Kerschbaumer, da war ich mir ja eben auch sicher, dass das wirklich auch erfahrungsmäßig uns total weit fortbringen sollte. Woran liegt's? Sind es die Typen? Sind sie einfach von Mannschaften gekommen, die ja, dann doch schlechter sind als unsere Gegner?
Naja, stimmt nicht. Genau, also vielleicht könnte das auf Röcher zugreifen, dass man da irgendwie sagt, dann hat man vielleicht die österreichische Liga irgendwie überbewertet, dass der Spieler nicht so gut ist. Glaube ich aber auch nicht so. Vor allem auf Kerschbaumer trifft das halt nicht zu, weil er eben schon bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga gute Leistungen abliefern kann. Also ich glaube, es ist ja eine Kombination auch wieder dann, dass der Spielertyp nicht zum Umfeld bzw. Mannschaft irgendwie passt. Also bei mir hat in diese Bewertung, die ich da mit stark Erwartungen untertroffen, auch irgendwie mit rein spielt, auch einfach das Verhalten als Mensch irgendwie mit rein gespielt. Also ich hätte gerade von Röcher und Kerschbaumer auch irgendwie bei diesem Fantreffen viel, viel mehr erwartet. Da hat keiner von den beiden irgendwie das Mikro ergriffen. Und das waren aber auch gerade die Spiele, die Stefan Leitl irgendwie als diese charakterstarken Spieler angekündigt hat. Das hat aber natürlich zusätzlich reingespielt, aber klar, also Röcher hat mich zu keinem Zeitpunkt überzeugt. Kerschbaumer in den ersten 20 Minuten im ersten Spiel gegen Regensburg war ich sehr, sehr begeistert irgendwie davon.
Da hat er sich 20 Minuten den Stammplatz verdient.
Genau, um dann ja, eben seither stark dieser Leistung hinterherzulaufen und gerade in den Momenten, wo es darauf ankommt, ja, nicht da zu sein oder irgendwie abzutauchen. Ich glaube, er läuft viel, aber das gibt die Position eben auch her. Ja, also er war eben, gerade Kerschbaum war für mich der Spielertyp, der so ein bisschen gefehlt hat. So ein defensiver Spielmacher neben dem eigentlichen Abräumer. Ja, und wie läuft's jetzt? Jetzt muss Cohen den Spielaufbau machen, während Kerschbaumer irgendwie staunend zuschaut. Das hätte mir vor der Saison irgendwie keiner erzählen können, dass eben, ja,
das ist schon
Kerschbaumer nicht derjenige ist, der dieses Spiel lenkt.
Cohen ist im Spielaufbau quasi Libero. Also das sieht extrem lustig aus, diese Verschiebung, wenn das Spiel aufgeht, ist er der hinten, der alles erstmal aufmacht und dann aber derjenige trotzdem, der mit vorrückt und dann abräumt. Also er macht eigentlich Personalunion, alles, was da auf der 6-8 passieren sollte. Ja, also Kerschbaumer, da habe ich ja sowieso, halt, Zuhörer erinnern sich bestimmt, der Situation, als er den Mannschaftskreis verließ, ohne zu den Fans zu kommen, abgeschlossen mit dem Herrn, spielerisch sowieso. Röcher hat mich von Anfang an nicht überzeugt, muss ich sagen. Und von Galvao habe ich auch extrem viel mehr erwartet. Galvao, also in der Verteidigung und neben dann sehe ich hier gerade auch noch Gimba, wo die mir gerade operiert, dass Gimba unsere Erwartungen auch überhaupt nicht erfüllt hat. Das habe ich leider gerade übersehen. Sorry dafür.
Macht aber nichts, weil Gimba hat auch öfter mal ein Gegenspiel übersehen, das hält sich dann die Waage.
Oder ein Ball, ja, super. Aber er grinst immer so schön, das ist doch toll, wenigstens freut er sich. Jeder, der Spaß hatte, ist ein Gewinner. Ja, Galvao, naja, wir haben auch schon viel drüber geredet, Linksverteidiger, Innenverteidiger. Am Ende des Tages war beides nicht optimal. Allerdings muss man sagen, dass das Gefälle da trotzdem hinter ihm noch groß ist. Also, er spielt nicht gut, aber Neumann und Gimba sind halt noch schlechter irgendwo, ne?
Er ist für mich vom Typ her halt einfach einer, der definitiv spielen müsste, einfach weil er ja physisch und ich glaube, was grundsätzliche Qualität angeht, schon einer der besten Spieler dieser Mannschaft ist. Und dementsprechend stark hat er meine Erwartungen auch einfach untertroffen. Ich glaube schon, dass da auch ein bisschen mit rein zählt, dass er halt zu vielen Spielen dann nicht hundertprozentig fit war vielleicht. Ja, ist aber nicht mein Schuld.
So. Ja, es ist eher, auch wenn er nicht fit war, hat er die Erwartungen einfach nicht erfüllt. Ja, Gimba, okay, das ist ja so ein bisschen die Frage. Gimba hat meine Erwartungen auch überhaupt nicht erfüllt, vor allem nachdem er in diesem Regensburg-Spiel, im ersten Spiel, der geht richtig ab. Der geht ab wie die Feuerwehr. Der hat ja seine Regensburger Ex-Kollegen so dermaßen aus diesem hässlichen Continental-Park da rausgeschossen. Der hat die einfach weggetreten, das ist mein Junge. Ja, so will ich das sehen. Schön die Regensburg weggeklotscht. Und dann spielt er halt einfach eine Scheiße. Das ist unglaublich. Also, der ist auf dem Feld einfach so langsam in allen Entscheidungen, in allen Bewegungen, in allen Abläufen. Der kriegt keinen Pass an den Mann. Es ist leider Gottes echt nicht gut. Auch wenn ich mir eigentlich wirklich gewünscht hätte, dass dieses Duo aus Gimba und Neumann schon zukunftsfähig ist. Aber momentan muss ich sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, Innenverteidiger zu verpflichten, sollten wir das tun.
Ja, definitiv, klar. Also Gimba war schon sehr auffällig in dieser Saison, einfach, dass er in sehr viele kuriose Gegentore irgendwie hautnah verwickelt und miterleben durfte. Also gerade auch, was da irgendwie in Sandhausen dann in der zweiten Hälfte noch an Gegentoren gefallen sind, ist eines meiner Jahreshighlights.
Muss man so ein Medley zusammenschneiden. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dann haben wir immer noch zwei, die auch unsere Erwartungen extrem untererfüllt haben. Das eine ist Kittel. Da haben wir vorhin schon mal auch eigentlich drüber geredet, dass das Potenzial, das letztes Jahr ja wirklich oft aufgeblitzt ist, gar nicht erfüllt wurde. Ich denke, da braucht man nicht irgendwie viel mehr zu sagen. Und dann gibt es noch Marvin Masip. Und da müsste ich eigentlich auch dazu noch gerne sagen, dass dieses Untererfüllt nicht unbedingt nur sportlich ist, sondern natürlich auch menschlich und charakterlich. Und ich hatte wirklich keine hohen Erwartungen in allen diesen Facetten. Und alle wurden dieses Jahr noch untererfüllt. Und um da Quelle zu zitieren, hört euch einfach die ersten Podcasts nochmal alle an. Dann wird klar, warum. Gut, dann haben wir noch so ein paar Neuzugänge. Ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht alle hier durchgehen, aber wir haben ein paar Neuzugänge, die auch nicht wirklich unsere Erwartungen erfüllt haben. Da hätten wir noch Benchop und Yavuzi. Beide relativ wenig Spielzeit, aber wenn sie gespielt haben, haben sie sich jetzt auch nicht aufgedrängt, was zu tun. Also mehr Spielzeit zu haben.
Ja, und offensichtlich hat wenig Spielzeit ja auch damit zusammenzuhängen, dass eben auch die Trainingsleistungen oder die Einstellung an sich nicht sonderlich stimmt. Und das würde ich auch, wenn man so ein bisschen die Kollegen bei Instagram oder so verfolgt.
Ja. Tust du das?
Möglicherweise. ja, also deckt sich das wohl mit der Einschätzung oder mit der Spielzeit.
Ja, super, cool. Also kannst du ja mal so, eigentlich bin ich der Meinung, dass du so ein schönes Best auf Instagram mal mitbringen solltest für den nächsten Podcast.
Nee, weiß ich nicht.
Ja, vor allem, also wenn man halt die Neuzugänge allgemein analysiert, muss man auch sagen, es hat überhaupt keiner die Erwartungen erfüllt. Und das ist halt dann, und das sind wir wieder dann beim Thema, was wir vorher erwähnt haben, dass eigentlich die Spieler individuell deutlich, deutlich stärker zum Teil sein müssten. Die es aber aus welchen Gründen auch immer, die einfach intern auch liegen müssen, es nicht schaffen, diese Leistung abzurufen. Und da wird es dann halt schwierig. Und wenn dann natürlich noch in Anführungszeichen Stützen der letzten Jahre oder der letzten Saison dazukommen, wie Kittel und oder Matip, und die auch die Erwartungen deutlich untererfüllen, dann wird es natürlich umso schwerer. Weil, wie du schon erwähnt hast, zum Beispiel, also Kittel letzte Saison, Ende der Hinrunde, da hat er einfach überragend gespielt und einige Spiele fast im Alleingang gewonnen. Das setzt sich dann ja zusammen wie Mosaiksteine zu einem Gesamtbild, dass die Gründe einfach im gruppendynamischen Prozess, im gruppentaktischen Prozess liegen. Und da ist es einfach für mich die größte Baustelle überhaupt, dass man da fragt, woran liegt es, dass die Spieler, von denen man es am meisten erwartet, dass die Mannschaft tragen, sei es durch individuelle Aktion, sei es als charakterlicher Typ auf dem Platz, dass die Erwartungen so deutlich unter.
Ja, das ist eben das Punkt, von dem dann, denke ich, auch so ein, zwei andere Spieler profitieren. Also wir haben jetzt relativ viele auf unserer Liste, die einfach die Erwartungen so knapp untererfüllt haben oder so halbwegs, von denen wir sagen, ja, passt schon. Also alle durch, Ananou, Lescano, Osabe, sonst was, das ist schon, ja, wenn man nicht viel erwartet, dann ist es jetzt auch nicht untererfüllt worden. Kurz um da einzuhaken, wir haben tatsächlich auch Neuzugänge, die Erwartungen erfüllt haben. Dabei hätten wir Krause und Herwagen. Und wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass Herwagen zwischenzeitlich die Nummer 1 war, müsste eigentlich schon die Erwartungen überfüllt haben. Ich glaube, da haben wir irgendwas falsch bewertet.
Ja, ich hab die Erwartungen übererfüllt. Ihr habt beide Erwartungen.
Ah ja, verdammt, okay. Martin, wir sind schuld.
Also das muss ich vor allem auch sagen. Also Herwagen ist mir auch sehr positiv aufgefallen, indem er wirklich nach den Spielen auch Klartext geredet hat. Und auch als Typ, wo ich mir dachte, also das, dadurch, dass ich ihn jetzt auch nicht auf dem Schirm hatte und er ja ein relativ kurzfristiger Transfer war, hat der in diesem Punkt für mich die Erwartungen überfüllt. Da vor allem auch, und er hatte einige Spiele als Nummer 1, damit war ja auch nicht zu rechnen. Aber natürlich gibt es da auch gerade auf der Torwartposition schon noch Potenzial auch nach oben. Weil selten Spiele, beziehungsweise fast überhaupt keine Spiele dabei waren, wo man sagte, der Torwart hat mal ein komplettes Spiel gerettet.
Ja, andererseits kannst du auch genauso wenig wahrscheinlich Torwart in irgendeinem Spiel jetzt einen großartigen Vorwurf machen, also
wenig.
Ja, also ich glaube, die Torwartposition ist die noch am solidesten.
Ich erinnere mich, also zumindest an das eine Gegentor zwischen Matip und Knaller, glaube ich, war es, wo die Abstimmung auch, oder war es Knaller und Kimber, wo die Abstimmung null gepasst hat.
Kimber.
Aber es war auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall, dass die Torwartposition waren keine großen Ausschläge nach ganz unten, aber auch eben keine großen Ausschläge nach oben da.
Ja, dann haben wir 24 Spieler in diesem Profikader, glaube ich. 24? Sind es 24? Und ich habe hier nur 4 Spieler, die Erwartungen übererfüllt haben. Und die gehen wir erstmal durch, weil es dauert ja nicht so lange. Der eine, was ich vorhin schon meinte, der extrem davon jetzt profitiert, dass die anderen Spieler, die eigentlich einschlagen sollten, nicht eingeschlagen haben, ist Krohn. Also ich habe vor der Saison auch gesagt, ich sehe keinen Platz eigentlich wirklich für ihn in der Mannschaft. Obwohl ich ihn immer sehr geschätzt habe für alles, was er tut. Aber die Konkurrenz aus seiner Position kam ja eigentlich übermächtig vor für ihn. Vor allem aus dem, was er in den letzten Spielen davor gezeigt hatte. Aber jetzt hat sich halt das alles geändert und es geht einfach so unglaublich viel über Charakter, Kampfgeist und Willen. Und das ist natürlich einfach genau sein Metier. Und deswegen konnte er hier logischerweise die Erwartungen übererfüllen, weil halt einfach das Anforderungsprofil jetzt auch ein anderes ist. Deswegen Krohn einfach einer derjenigen, die hier rausstechen, zusammen. Und da bin ich jetzt sehr glücklich drüber. Mit Ottavio. Na, cool. Da hätte ja keiner mit gerechnet, dass der vielleicht super wäre für die Startaufstellung. Nee, Ottavio, also mein Fazit dazu, ich habe ja eben am Anfang gesagt, es wäre für mich für die Startaufstellung einer auch da, aber ich da damals schon den Disclaimer vorgeschickt, einfach nur, weil wir keinen anderen haben. Also ich war jetzt auch nicht komplett überzeugt von Ottavio. Nur ich war überzeugter von Ottavio als von Gauss. Und es zeigt sich halt jetzt im Endeffekt auch, was momentan spielt er, glaube ich, gar nicht mehr Verteidiger, sondern eher Mittelfeld. Am Anfang war er in der Fünferkette links draußen. Er ist halt defensiv nicht der Stärkste. Er ist defensiv de facto nicht so stabil, wie er als Außenverteidiger sein sollte. Dafür ist er ziemlich schnell und doch auch relativ gut am Ball. Es sind ein paar Situationen dabei, die einfach irgendwie ziemlich einen Scheiß macht zwischendrin. Also das ist Licht und Schatten sehr nah beieinander, das Ganze. Aber ehrlich gesagt ist das einer von denen, die ich noch am meisten Hoffnung reinsetze, wenn jetzt mal offensiv irgendwas passieren soll. Und auch ihr habt ihn, glaube ich, positiv bewertet. Deswegen möchte ich gerne mal... Ah, der Bene hat ihn... Ja, Bene grinst schon. Ja?
Ja, ich habe ihn bewertet mit Erwartungen erfüllt. Und also ich glaube, ich habe ja auch beim Eingangspodcast in der Saison gesagt, offensiv sehr gute Ansätze, aber fehlende defensive Stabilität und das trifft relativ gut und deswegen auch für mich Erwartungen erfüllt. Vor allem muss man auch sagen, aus den Offensivaktionen, die er hatte, hat er auch zu wenig verwertbar ist rausgeholt.
Ja, also für mich ist er jetzt auch nicht Weltklasse gewesen, aber nachdem ich so wenige Plusse verteilt habe, irgendwie musste ich auch noch den einen oder anderen positiven Lichtblick irgendwie finden und da war Ottavio auf jeden Fall für mich dabei, auch irgendwie war er gefühlt von der Einstellung her, glaube ich, weniger wahrscheinlich aus Bezug zu Stadt und Verein, sondern einfach irgendwie aus inneren Antrieb heraus irgendwie mal wieder Erfolg haben zu wollen.
Bock auf Fußball, glaube ich.
Genau, und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, ihm dazu zu schauen, wie auch die ein oder
andere... Aber er ist auch noch ein sehr junger Spieler.
...in der Rückwärtsbewegung irgendwie hängen geblieben, wo er sich doch sehr, sehr reingeworfen hat. Kommt positiv bei mir an, deswegen darf er auch mal einen Plus erhalten.
Okay, gut, dann haben wir noch zwei sehr junge nochmal. Buntic. Und mein Plus ist wirklich nur das, weil ich dachte, habe ich einen Plus? Ja, schon, oder? Ja, mein Plus ist aber wirklich nur, dass ich dachte, dass Buntic niemals für unseren Verein in einem Pflichtspiel im Tor steht, außer die Saison ist schon vorbei und wir sind schon abgestiegen. Nie. Und er hat es getan und es war auch nicht schlecht. Und vor allem fand ich halt einfach seine Interviews so unglaublich sympathisch. Ich habe einfach gemerkt, dass er findet so geil, dass er es machen darf. Und er findet es einfach nur klasse, dass er da sein darf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt nicht der Richtige ist, weil es jetzt irgendwie um Abstiegskampf annehmen ist, weil er es einfach nur geil findet, Profifußball zu spielen. Aber er hat meine Erwartungen einfach damit betroffen, weil ich nicht gedacht hätte, dass er wirklich im Tor steht.
Ja, also ich fand jetzt auch die Spiele waren halbwegs solide, es waren schon ein paar Aktionen dabei, die man auch kannte irgendwie aus den Regionalligaspielen, dass er gerade irgendwie bei hohen Bällen oder beim Rauslaufen noch Defizite hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nach der Winterpause noch im Tor steht. Also ich glaube, Keller hat jetzt irgendwie gesagt, dass das gegen HSV war okay und er hat sich die Trainingsleistung angeschaut und gesagt, ich bleibe jetzt erstmal bis zur Winterpause bei dem Torwart. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das im Winter nochmal neu entfacht, den Kampf um die Nummer 1 und dass Buntic da vielleicht auch nicht zwingend aus Sieger hervorgehen muss. Würde mich aber auch freuen, weil er einfach irgendwie eine coole Socke ist.
Keller hat in einem Eingangsinterview gesagt, auf jeden Fall, dass für ihn sehr wichtig ist, Stabilität im Tor zu haben. Und er möchte mindestens ein Tor bis zur Winterpause, aber am liebsten einen, der bis zum Ende der Saison durchspielt. Das ist, ja,
verständlich.
Kann beides heißen. Also es kann zum einen heißen, er hat jetzt Buntic nicht mehr rausgenommen, weil er bis zur Winterpause den einen Torwart haben wollte. Kann aber auch heißen, dass er jetzt dann durchspielt. Aber das ist natürlich extrem schwierig, finde ich, weil aus den drei Torhütern wirklich den einen auszusuchen, von dem ich mir sage, den nehme ich jetzt bis zum Ende der Saison, das weiß ich auch nicht, weil für mich sind die alle drei schon so eigentlich, wie du vorher sagtest, sie sind alle so solide irgendwie. Keiner gewinnt dir ein Spiel, keiner verliert dir jetzt unbedingt das Spiel. Es ist mir eigentlich wirklich relativ egal und am sympathischsten finde ich dann doch, dass, wenn Buntic spielt. Vom Charakter her wäre aber definitiv wahrscheinlich Herwagen am besten im Tor für die Situation. Benno, du schaust so traurig. Magst du Buntic nicht?
Nee, also ich meine, also das ist einfach schwer zu beurteilen, also was da jetzt in Zukunft sein wird und in der Winterpause drum. Also ich habe ja auch einen Plus verteilt und meine Bewertung entstand auch daraus, dass man es einfach nie erwartet hätte. Also, und deswegen hat er die Erwartung übererfüllt. Aber es war jetzt auch kein Spiel dabei, wo er sich komplett ausgezeichnet hat und auszeichnen konnte. Weil klar, die, was wir ja schon angesprochen haben, die Gegentore, da stand er ganz am Ende der Kette und konnte meistens nichts mehr machen, einfach weil der Stürmer so frei vor dem Tor stand.
Ja, also es ist halt wirklich, unsere Torhüter sind schon eine arme Sau. Also, muss man einfach so sagen, wie oft die im Legen stehen lassen werden.
Und mehr kann ich dann leider zu Buntic auch nicht sagen, weil mir das Wissen jetzt abgeht, wie Martin, dass ich da einige Regionalliga-Spiele in letzter Zeit gesehen hätte.
Gut, dann kommen wir zu dem absoluten Erwartungsübererfüllungssieger auf unserer Liste, wobei ich sagen muss, dass die Fallzahl doch relativ gering ist und vielleicht nicht ganz so signifikant, weil es ist Fatih Kaya, der 70 Minuten für uns gespielt hat. Und der hat es wirklich geschafft, zumindest bei zwei von uns, die Erwartungen extrem überzuerfüllen.
Es sind ja die zwei von uns.
Die zwei von uns, Moment, ich muss kurz nachschauen.
Das sind alle außer dir.
Das sind tatsächlich alle außer Bene, weil Bene ist ein Hater.
Nein.
Bene hatet Fatih Kaya. Der Bene mag leider Stürmer nicht, die aus zwei Chancen ein Tor machen.
Also das ist ja jetzt dreist.
Es kann natürlich auch durchaus vorkommen, dass das heute der letzte Auftritt von Bene im Podcast ist, muss man dazu sagen.
Ja, es okay, ist alles anders in 2019 und wir werden auch nicht davor zurückschrecken, unpopuläre Entscheidungen zu treffen.
Ja, dann, okay, tschüss.
Erst nach der Folge. Vielleicht nehmen wir noch eine auf vor 2019.
Ach so.
Nee, Spaß. Fatih Kaya. Also, hier sehr gut die Erwartungen übertroffen, aber ist. Man hatte einen Spieler, der 70 Minuten und in den hat er mich eigentlich schon überzeugt. Wir haben ja vorhin schon mal durchklingen lassen, dass wir ihn eigentlich auch ganz gern nochmal zumindest im Kader sehen würden. Aber dieses Erwartungen übertroffen basiert auf 70 Minuten, von dem her.
Ja, und basiert für mich aber auch auf einer Regionalliga-Saison, muss man auch sagen, in der er 10 Tore gemacht hat als erstes Jahr im Herrenfußball. Auch das ist nicht einfach, in der Hinrunde 10 Tore zu machen, in der Mannschaft, in der er eigentlich nicht mittrainiert, sondern weil er immer bei den Profis mittrainiert, häufig irgendwie mal auch dann nicht im Kader stand, weil er eben irgendwie noch für die Profis reserviert war oder so. Also ja, also auch da hat er mich sehr, sehr positiv überzeugt. Er hat einen Torriecher und der fehlt diesem FC Ingolstadt seit Jahren und deswegen ist es für mich völlig unverständlich, warum er dann nach diesem einen Spiel wieder nicht berücksichtigt wird.
Um das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer einzuordnen, also ihr habt ja beide davon gesprochen, Erwartungen deutlich übererfüllt, also plus und ich habe einfach Erwartungen übererfüllt und klar, ich meine, das Spiel, das er gemacht hat, die Szenen, die ich gesehen habe, waren stark und er hat auch direkt sein Tor gemacht, absolut, und man hat jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass er in dieser Saison von Anfang an spielt, insofern für mich Erwartungen übererfüllt, aber wie du schon erwähnt hast, von einem Einsatz, den kann man dann halt auch schwer beurteilen. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich Martin kenne, dass das zweite Plus auch aufgrund des Fußballromantikers etc. Herzens da so ein bisschen in die Tabelle kam.
Ja, kann sein.
Mein zweites Plus ist nur wegen Hype da. Ich habe ja vor der Saison habe ich Ananou gehypt, den habe ich jetzt hier tatsächlich mit Erwartungen untererfüllt markiert. jetzt hype ich Fatih Kaya. Ich bin immer für irgendwas Fanboy, das ist ganz wichtig. Und der Vorteil ist, er spielt nicht, also kann er meine Erwartungen auch nicht untererfüllen. Ich schütze mich da ein bisschen.
Also, okay, ja dann.
Ja, cool, jetzt sind wir durch den Kader durch. Und ich würde sagen, einen Blick noch auf das Transferfenster. An welchen Positionen seht ihr den größten Handlungsbedarf? Und ich stelle das schon mal so, weil wir haben Handlungsbedarf. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Innenverteidigung.
Anführer.
Ja, das ist schon mal schön. Aber es reicht dir Innenverteidigung? Oder würdest du sagen, also wenn du drei Spieler kriegen dürftest, also wenn sagen wir, wir dürfen drei Spieler holen und die machen auch halbwegs Sinn, welche Positionen bekleiden die?
Innenverteidigung, Linksverteidigung oder Rechtsverteidigung? Außenverteidigung auf jeden Fall vielleicht.
Schwierig, oder? Und, mit ja, drei reichen halt nicht.
Also das ist halt, ich meine, das ist halt also müßig zu spekulieren, weil wir schon die Rahmenbedingungen des Transfermarkts in der Winterpause erwähnt habe. Da wird es schwer, wahrscheinlich die Spieler genau zu bekommen, die ich haben will. Und vor allem dann ist halt auch die Frage, was denn überhaupt möglich ist finanziell. Da besteht ja auch für uns relativ wenig Einblick. Darum ist das relativ schwer. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, drei Positionen, ich würde dann auch auf jeden Fall Innenverteidigung, rechte Außenverteidigung gehen. Und dann, ja, für den Sturm, wenn man 4-2-3-1 spielen will, eventuell noch einen starken Außenstürmer und oder halt dann Mittelstürmer. Und ich ziehe eventuell Lescano zurück.
Ja, also mal ungeachtet von den Möglichkeiten, die wir haben, weil wir haben ja vorher darüber diskutiert, dass es wirklich schwierig sein wird, da passende Spieler fürs richtige Geld zu bekommen. Wobei ich sagen muss, Geld müsste, also wenn ich mir nicht jedes Mal verrechne da, und wir mal davon ausgehen, dass dieser Verein anständig wirtschaftet, dann müssen da noch einige Millionen rumliegen, müssen, aus den Transfererlösen eben der letzten Jahre. Und du hast ja de facto mal unabhängig von den Transfererlösen einfach schon durch deine Vereinsfinanzierung schon Budget für Transfers. Und selbst wenn wir alles aus den alten Transfererlösen bestritten haben, was haben wir denn ausgegeben? 2 Millionen für Galvao, bisschen was für Gerschbaumer. Und dann war es das schon. Also wir haben ja nicht so viel ausgegeben und wir haben ja wirklich in den Jahren davor 15, 20 Millionen eingenommen für Tisserand, Kittel, Große, bis wir da alles verkauft haben. Also da muss Geld sein. Da muss einfach noch einiges an Geld liegen. Ich sage nicht, dass wir jetzt unnötigerweise hier 5 Millionen für irgendwelche Spieler ausgeben sollen, die nichts bringen. Aber das Argument kann eigentlich nicht das Einzige sein, weil es muss einfach noch irgendwo Geld sein, zumindest um dir so 1-2 Millionen Spieler zu kaufen. Weil sonst müssen die irgendwo versandet sein, diese Millionen.
Ja, also was ich vielleicht noch irgendwie, oder was wir vielleicht noch ansprechen können, auch wenn wir schon sehr stark wieder in der Zeit sind, der einzige Name, der ja aktuell rumgeistert, ist irgendwie Simon Hedlund von Union Berlin, der ein Außenstürmer oder Mittelfeldaußenspieler ist. Ja, schwierig zu sagen, ob der uns jetzt akut weiterhelfen würde in der Winterpause. Was man auch so irgendwie über ihn liest, ist, ja, ist ein schneller Spielertyp für die Außen mit Potenzial, aber das sehr, sehr unkonstant abgerufen wird und dazu noch eine Abschlussschwäche. Also das trifft irgendwie auf sehr viele Spieler zu, die hier auf unserer haben. Liste und die wir gerade durchgegangen sind. Deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt der Königstransfer werden muss. Ja, also gerade auch eben dann, wenn man spricht, wir brauchen die Spieler mit dem Charakter und er scheinbar Jens Keller noch aus seiner Zeit bei Union kennt, dort aber jetzt irgendwie gerade auffällt, dass er eben mit seinen 11 Einsätzen, die er irgendwie nach 18 Spielen hat, nicht zufrieden ist. Ja. Und deswegen irgendwie weg möchte und sich nicht mehr so recht mit dem Verein identifizieren will, scheinbar auch schon beim letzten Spiel schon nicht mehr bei der Mannschaft war, sondern in Schweden im Heimaturlaub. Ja, ob das jetzt die Personalie dann ist, die uns dann im Abstiegskampf so extrem weiterhilft, ich wage es zu bezweifeln.
Den Charakter wird Keller wahrscheinlich ganz gut einschätzen können, hoffe ich. Ansonsten einen schnellen Spieler für außen, es kann immer helfen. Also ganz ehrlich, Pledel und Yawuzi sind ja anscheinend komplett außen vor. Von dem her sind da schon mal wieder zwei von denen, die da spielen könnten und das erfüllen, die du eigentlich mit denen du nicht planst. Dann Osabe, ja, passt. Otavio, ja, passt auch, aber dann wird es ja auch schon wieder relativ dünn. Wen setzt du noch auf den Flügel?
Röcher, Leipertz.
Ja, Röcher kann ja. Sorry, also nee. So, Röcher lasse ich nicht zählen. Ja, aber es sind ja auch Spieler, und der Leipertz, die das spielen können. Ja, aber auch, ja klar, die da spielen könnten. Aber Leipertz hat ja auch jetzt dann in den letzten drei Spielen dann mal gespielt. Wir haben uns immer gefragt, warum Leipertz nicht spielt. Und das hat halt wieder nicht überzeugt. Also sorry, das, jetzt verstehe ich schon so ein bisschen, warum er nicht spielt. Und der Röcher, keine Ahnung, der wird rumgereicht in dieser Mannschaft. Dann spielt er wieder links, dann spielt er rechts, dann spielt er irgendwo in der Mitte. Dann spielt er im 4-2, spielt er dann einen der beiden Stürmer. Und alles ist total planlos. Ich habe das Gefühl, dass alle irgendwie versuchen, dass er unbedingt mal eine Position findet, auf der er spielen kann. Vielleicht soll der mal Innenverteidiger spielen. Aber auf jeden Fall finde ich es jetzt nicht so schlimm, einen Flügel zu haben, aber
ja, aber es muss halt für mich, keine Ahnung, für mich muss passt. Dann halt jemand kommen, der uns wirklich weiterhelfen kann, und das sehe ich jetzt alles, was ich über Hedlund lese, nicht unbedingt. Ist dann einer von vielen, die vielleicht mal spielen und wenn sie Glück haben, ein Tor schießen und dann für immer spielen.
Außer Fatih Gaya, da schießt ein Tor und spielt nicht mehr.
Genau.
Ja, klar, also ich sehe jetzt auch nicht, dass das jetzt der Transfer ist, der uns hier rettet. Aber ehrlich gesagt bin ich der Meinung, ein Transfer reicht nicht, zwei Transfer reicht nicht. Ich glaube auch, dass es nicht bei drei bleibt. Ich habe das Gefühl, wir kaufen mindestens fünf.
Ich kann mir auch kurz vorstellen, dass da sehr viel über Leihgeschäfte irgendwie läuft in diesem Winter. Das kommt unserem Verein zugute. Möglicherweise sind es dann Spieler eben, die jetzt gerade in der aktuellen Saison irgendwie bei ihrem Verein nicht die Stammkraft sind, die sie gerne wären. Vielleicht ist das ein ganz interessantes Modell. Sieht man ja immer häufiger auch im Fußball.
Das Darmstadt-Modell, dass sie in der ersten, als sie in der ersten Liga ja schon fast abgestiegen waren, die haben doch, glaube ich, in der Winterpause damals 7 Spieler geholt oder so. Also normalerweise sagt es ja immer, Winterpause machst du nicht mehr viel, aber wenn du wirklich musst, dann kriegst du schon noch ein paar Spieler zusammen. Und das werden wir auch diesmal schaffen, dass wir ein paar Spiele zusammenbekommen. Ob das was bringt, ob das genau die richtigen sind, keine Ahnung. Jetzt würde ich das vielleicht nochmal kurz anders aufziehen, weil wir vorher gesagt haben, für welche Position hätten wir gerne einen Spieler. Gibt es Positionen, bei denen wir sagen, naja, ja, da sind wir so gut besetzt, da brauchen wir keinen. Also Tor haben wir uns eigentlich einig, dass es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, einen Spieler zu holen.
Wobei das die Position ist, die wir als erstes irgendwie in einer der ersten Folgen gesagt haben, da müsste man jetzt schon nochmal einen eigentlich echte Nummer 1 holen.
Ja,
aber es ist halt so ein bisschen aus dem Fokus gerückt, weil die anderen Baustellen so groß sind.
Genau, das war halt damals noch einer der Aufstiegskandidaten und für den Aufstiegskandidaten war das Tor halt ein bisschen dünn besetzt. Und dann, jetzt sind wir halt ganz unten und sind froh, dass wir nicht den letzten Fliegenfänger zwischen den Pfosten haben. Also ich denke, Tor ist das wenigste als Handlungsbedarf. Verteidigung kannst du meines Erachtens wirklich, also eigentlich kannst du 4 holen. Also du könntest 2 Innenverteidiger und 2 Außenverteidiger holen. Und ich würde sagen, das passt schon. Und die können von mir doch alle Stamm spielen. Auf der 6 braucht man meines Erachtens nicht unbedingt wen. Wenn jetzt Schröck wieder zurückkommt, Tresch kommt irgendwann im März wieder oder so, Kohn spielt jetzt wieder, Krause ist ja auch noch da, eigentlich ist der Catcher, aber 6er ist jetzt vielleicht auch die Position, wenn ich nicht unbedingt einen holen müsste. Flügel kannst du schon machen. Und Stürmer, so viel Stürmer wie wir im Kader haben, aber trotzdem, auch ich würde auch jetzt nochmal einen Stürmer nehmen. Nachdem wann habe ich das gesagt? Irgendwann haben wir gesagt, also Stürmer, ob wir jetzt einen Vogelsammer noch nehmen müssen, weiß ich nicht. Wir haben so viel Stürmer, aber jetzt machen wir so einen Stürmer. Und auch der Spielmacher. Wenn es nicht Lescano wird, dann könnte man den Kittel ersetzen. Aber der Spielmacher ist, glaube ich, die letzte Position, die du im Winter ersetzen kannst.
Ja, vor allem solltest du, wenn du einen Spieler wie Kittel in den eigenen Reihen hast, dann solltest du hier erstmal da ansetzen, dass du den wieder zur Topform zurückbringst. Das wäre für mich der deutlich bessere Hebel.
Ja, die Frage ist natürlich nur, funktioniert das? Auch letztes Jahr war er ja eine durchwachsene Saison. Er hat ja eine Zeit lang gut gespielt und eine Zeit lang schlecht gespielt. Und die Saison spielt er halt nur schlecht. Und es ist ja nicht so, als hätten wir den schon mal ein Jahr gehabt, bei dem er ein Jahr lang einfach top performt. Der hat halt wirklich Einzelspiele, in denen er gut ist.
Ja, aber letztes Jahr Hinrunde war schon stark, also muss man sagen.
Ja, ab Leitl.
Und Leitl war nach 3 Spielen oder so.
Also quasi 2 Drittel der Hinrunde und 1 Drittel der Rückrunde war stark. Ja, eben, also ich würde sagen 2 Drittel der Hinrunde und 1 Drittel der Rückrunde. Aber es ist ja auch egal. Natürlich ist er in einer guten Verfassung brauchbar, aber also brauchbar, extrem gut. Aber ob das klappt, ist halt echt die Frage, weil es kommt der vierte, das ist jetzt der vierte Trainer, der es versuchen soll dieses Jahr. Also Petzold hat ja auch irgendwie versucht, ihm schon ins Gewissen zu reden, auch wenn er nur ein Spiel lang da war. Aber ob der die Saison aufblüht, genauso ist es halt andersrum. Ja. Dann versuche ich gerade noch meinen Kopf zu sortieren, was wir so alles gemacht haben. Ach, der Martin grinst gerade so neben mir und hat irgendwie, glaube ich, Lust, euch zum Abschied aus dem Jahr 2018 nochmal so ein paar Best-of-Zahlen zu präsentieren, die der FC Ingolstadt 2018 seinen treuen, leidenden Fans präsentiert hat. Hast du Bock drauf?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort noch, um dann nochmal die Stimmung schön in den Keller zu ziehen. Also wir haben im Jahr 2018 35 Spiele erlebt, das FC Ingolstadt, 35 Pflichtspiele, davon 5 Siege, 12 Unentschieden, 18 Niederlagen. Das macht 0,77 Punkte pro Spiel bei 62 Gegentoren. Wir haben in diesen 35 Spielen 3x zu 0 gespielt, davon allerdings 2x gegen Aue und gegen Sandhausen jeweils 0 zu 0 Anfang des Jahres. Und in den letzten 31 Spielen folgte dann noch 1x zu 0 gegen, wer sich noch erinnert, gegen den jetzigen Tabellenletzten der dritten Liga, nämlich gegen Braunschweig. Ja, und ansonsten die Highlights. Wir haben vorher schon abseits des Mikros ein bisschen drüber gesprochen. Das waren meines Erachtens Highlights dieses Jahr, waren ein 0-3 in Düsseldorf, ein 1-5 gegen Holstein Kiel zu Hause, ein 6-0 in Bochum und ein 4-0 in Sandhausen. Insofern, glaube ich, kann man das so stehen lassen, wenn man über das Jahr 2018 sprechen möchte. Und muss nicht verzweifelt irgendwelche Torszenen zusammenschneiden, wie das die Vereinskommunikation tut.
War dann für dich das verlorene Derby in Regensburg kein Highlight?
Das sind wir ja gewohnt inzwischen.
Ach so.
Ja, es ging jetzt um die Extreme der Resultate, ja.
Na gut, dann hoffen wir mal drauf, dass Marvin recht hat und nächstes Jahr alles besser wird. In dem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch dann einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann, denke ich, nochmal vor Beginn der Rückrunde. Ja, die Rückrunde hat schon angefangen. Vor Beginn
der Restrunde.
Der Restrunde. Gibt bestimmt auch wieder Restrunden-Dauerkarten. Das ist ein super Angebot. Gut, dann Schanze, viel Spaß, guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr. Servus.